Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der Folge 63 der Apfelnerds.
Tada! Guten Abend.
Jetzt guten Abend. Ganz
vor lauter irritiert sein, ganz vergessen, guten Abend zu sagen. Da ist ja gar kein Dritter heute.
Ja, ja. Du hast den Sascha erwartet.
Richtig.
Und auf einmal bin ich da.
Ah, wo bist du? Sascha hat eine verdiente Auszeit gekriegt. Der ist im Urlaubsstress. Grüße.
Ja, viele Grüße.
Genau, und wir werden diese Woche mal einmal ohne ihn wuppen und werden sehr viele Themen haben, wo er sich ärgern wird, dass er nicht dabei gewesen sein wird. Das weiß ich jetzt schon. Aber gut, da muss er durch. Diesmal darf er nur zuhören. Und in diesem Sinne können wir auch gleich schon mal anfangen. Kleine Berichterstattung. Ich bin im Apple Store gewesen. Event. Tada.
Nach langer Zeit, glaube ich.
Ja, das ist jetzt wirklich Monate her. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich dieses Jahr schon in einem Apple Store gewesen bin oder ob das wirklich im September, Oktober, vielleicht auch November oder so noch letztes Jahr gewesen ist. Aber ich hatte in Köln zu tun und bin dann mal beim Apple Store vorbeigegangen, weil ich tatsächlich ein Problem hatte mit meinen AirPods Pro. Und lustigerweise wiederholt sich da die Geschichte, die Sascha gehabt hat, denn ich hatte so in einem Lautsprecher, wenn ich den ins Ohr gesteckt habe, so ein Kratzen drin. Also wenn ich den reingesteckt habe und wenn ich den Finger drauf gedrückt habe im Ohr, von hinten, dann habe ich so gehört, wenn sich das bewegt hat. Und wenn ich losgelassen habe, dann war es noch okay. Und Sascha meinte dann schon so, lass das mal tauschen. Das ist die Vorstufe zu diesem gar nicht mehr aufhörenden Krächzen. Das ist kaputt. So, und da sich da ja jetzt auch die 2 Jahre Gewährleistung dann bald gesammelt haben, also im September, glaube ich, hatte ich die gekauft, dann werden die 2 Jahre alt. Dachte ich mir so, okay, lass das mal auch tauschen. Ne? Termin gemacht, hingegangen, klappt natürlich schön, momentan ist nicht viel los, konnte man sich im Prinzip am nächsten Tag tatsächlich schön einen Termin am ganzen Tag aussuchen. Also momentan, ne, wer mal zum Apple Store einen Techniktermin machen möchte, alles frei.
Ja, super.
Ja, sieht gut aus. Und bin ich da also aufgeschlagen. Sascha kam dabei, die neugierige Nase natürlich. Nee, also ich hatte ihn gefragt, wir hatten uns in Köln getroffen. Und letzten Endes haben sie also hier dasselbe Prozedere gemacht. Sie wollten 2 Dinge machen mit den AirPods dann zum Testen, als ich das Problem berichtet hatte. Das erste war, dass sie das mit so einem Extra-Dongle am Case angeschlossen haben. Dann haben sie da irgendwie Seriennummer und irgendwie ein paar andere Geschichten mit ausgelesen und schon einen ersten Vorabtest gemacht. Irgendwas können die AirPods wohl scheinbar in Software als Selbsttest machen. Und dann sagte er, ja, so, und im Anschluss gehe ich nach hinten, dann machen wir da in diesem Setup, wo Sascha von erzählt hat, machen wir dann da den Audiotest von dem Kopfhörer. So, und dann hat er den Kopfhörer an dieses erste Ding, was er per Kabel an die Box angeschlossen hat das da seinen Selbsttest gemacht, dann sagt es schon defekt. Okay. So, dann musste er gar nicht mehr testen gehen. Und
ist. Haben die den zweiten auch direkt getestet?
Nein, leider. Im Nachhinein dachte ich mir auch, hätte ich den zweiten mal gesagt, dass er ein Problem hat, aber sie haben, also es waren beide in der Schachtel. Er hat aber nur auf rechten Testen gedrückt, glaube ich. Ich meine, das gesehen zu haben. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber Sascha hatte ja damals dann auch gesagt, hier der Rechte, der hat auch manchmal ein bisschen Probleme. Da haben sie dann gesagt, ja, den tauschen wir mit. Im Nachhinein dachte ich mir, wäre vielleicht keine blöde Idee gewesen, weil jetzt habe ich natürlich einen neuen und einen alten
AirPod,
genau. Und aber andererseits, ne, der eine war kaputt. Also in dem Sinne bin ich ja glücklich, dass sie ihn getauscht haben. Ja. Wenn noch was drankommt. Ich wurde tatsächlich von dem Genius-Mitarbeiter nochmal freundlich daran erinnert, dass die ja eine Garantieverlängerung bekommen haben mit diesem Defekt. Ne? Also dass das jetzt 3 Jahre lang abgedeckt wird wegen diesen Defekten. Das heißt also, wenn ich noch mal was hätte, könnte ich das dann auch bis zum 3. Jahr noch machen. Das ist natürlich dann immer an der Stelle dann ein bisschen was beruhigt einen. Ne? Also jetzt muss man sich dann nicht anstrengen, damit den einen irgendwie jetzt noch getauscht zu bekommen, wenn er vielleicht doch gar nicht kaputt ist oder so. Aber vielleicht geht er ja noch kaputt. Ne? Das scheint also wohl also entweder eindeutig gewesen zu sein oder aufgrund der Seriennummer eindeutig gewesen zu sein. Das weiß ich natürlich nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einen Austausch-AirPod bekommen, der kratzt jetzt nicht. Wunderbar, ich bin wieder sehr glücklich und kann mich jetzt wieder dem Spatial Audio frönen. Aber da kommen wir gleich drauf.
Ja, und hast du dir denn den neuen iMacs angeschaut?
Ja, sehr gute Frage. Natürlich, wo wir da waren, konnten wir natürlich beide es nicht sein lassen, uns die mal in echt anzuschauen. Und
da freue ich mich auch drauf.
Ja, also das ist schon ein Erlebnis, würde ich mal sagen, an der Stelle. Ne? Also das sind faszinierende Geräte, gerade wenn man die im Laden stehen sieht, wo man die Rückseiten dann sehen kann. Großartig, ne? Dafür sind die wirklich designed. Ja? Ich muss aber auch sagen, genauso wie Sascha sagte, nachdem er die im Store gesehen hatte, dass die Vorderseite komisch aussieht. Also ich bleibe da auch dabei, das Weiß ist so ein bisschen seltsam. Also erstens dieser weiße Rand und dann vor allen Dingen dann das deutlich schwarz abgesetzte Display in dem weißen Rand. Das kann ich echt nicht nachvollziehen, wie sie da entscheiden konnten, dass das eine gute Idee ist. Also klar, man wird das irgendwann nicht mehr sehen, wenn man das Ding jetzt die ganze Zeit vor der Nase hat. Das will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber wenn ich mir den jetzt aussuchen könnte, also ich will ja jetzt momentan so einen nicht kaufen, weil ich noch auf den großen warte, aber wenn ich mir jetzt einen aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich einen ohne weiße Front nehmen. Also gerade auch, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe. So, das ist das eine. So, und diese Farbe von dem Kinn, das hatte Sascha ja auch schon angesprochen, nachdem er den gesehen hatte, das ist halt eben wirklich so Softfarbe, so weiß plus die Farbe von dem Rechner. Das heißt, der hat nicht nur zwei unterschiedliche Metallic-Farben. Ne? Es gibt ja die dunkle Farbe auf der Rückseite, die man auf der Vorderseite gar nicht sieht. Dann gibt es die etwas softere Metallfarbe, in der Fuß gehalten ist. Und dann gibt es halt eben für das Kinn, die ist eben nicht in einer der Metallfarben, sondern die ist dann nochmal in so einem Soft-Weiß in dieser Farbe gehalten. Ne? Wenn man jetzt also die rote Version sich anschaut, hinten schönes, tiefes, dunkles Rot auf der Aluminium-Rückseite. Dann der Fuß, der hat so soft rosa und das Kinn ist dann rosa-weiß. Ne? Also so weiß, so wie eine weiße Farbe an der Wand mit ein bisschen rosa reingemischt quasi. So, und
ja, schade.
Diese Farben, die finde ich bei allen Rechnern, die ich da gesehen habe, das waren nicht alle, die sie da stehen hatten. Zum Beispiel den silbernen hatten sie gar nicht da stehen. Da hätte das ja auch noch ein bisschen anders ausgesehen. Aber zumindest bei allen, die diese Kinnfarbe haben, fand ich das seltsam. Also gerade dieses komische Weiß mit ganz, ganz softem Ton drin. Also, ja. Ich muss einfach sagen, ich bleibe leider dabei, auch in Realität sehen die an der Stelle für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Ich wäre mal sehr interessiert daran, falls einer der Hörer sich einen gekauft haben sollte, nachdem ihr da jetzt irgendwie eine Woche, 14 Tage oder sowas drauf geschaut habt, meldet euch doch mal und sagt uns mal, wie ihr euch dran gewöhnt habt. Ja, ist das dann im Nachhinein angenehm vom Sehen her oder sieht das die ganze Zeit irgendwie komisch aus, wenn ihr drauf schaut? Das würde mich mal interessieren. Twittert mich doch mal an oder schreibt mir mal eine Mail oder so, würde mich sehr interessieren. In diesem Sinne, ja, ich bleib dabei. Das ist ein bisschen schade. Ne? Also ich glaube, das hätten sie besser machen können. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja auch eine Strategie und sie wollen uns dann bloß die Pro IMAX verkaufen, wenn die kommen.
Ja, das wäre echt traurig.
Ja, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht eine weiße Front haben?
Ja, aber dass sie es mit Absicht gemacht haben, nur um die Pros zu verkaufen.
Nee, als Differenzierung würde ich jetzt eher.
Kann ich mir nicht vorstellen. Überhaupt der ganze Designprozess wird spannend, mal rauszukriegen, wie das da abgelaufen ist. Weil, ja, ich bin mal gespannt. Ich schaue sie mir auch mal, sobald es geht, mal an. Mhm.
Ja, dann habe ich noch eine Sache nachzuliefern, die schon vor der WWDC passiert war, wo wir aber dann jetzt wegen unserer WWDC-Berichterstattung gar nicht weiter darauf eingegangen waren. Und zwar hatte ich ja berichtet, dass mein Apple TV, mein altes HD, keine Updates mehr installieren wollte. Und ich wollte mir die jetzt nicht vor der WWDC kaputt machen, die Installation, und dachte mir dann so, nachdem Sascha sein Apple TV 4K gekriegt hatte, eigentlich könntest du dir ja so einen neuen kaufen. Ne? Ich habe ja auch hier große HomePods, ich habe leider noch nicht die Gelegenheit gehabt, aber ich kann ja tatsächlich zwei HomePods da als Home-Setup noch hinstellen. Das habe ich auch noch vor, das werde ich jetzt mal tun. Und in diesem Zuge dachte ich mir, ach komm, bestellst du mal einen neuen, du willst ja sowieso bald einen 4K-Fernseher, dann hast du den dann auch mal. Ne? Also Apple TV 4K bestellt und natürlich jetzt seit Jahren kein neues Apple TV mehr bekommen, wohlgemerkt, ne, der HD war mein letzter. Und letzten Endes also jetzt die Setup-Experience mal durchgemacht. Und da der Sascha da nichts drüber erzählt hatte, muss ich das ja mal einmal kurz noch einschieben, wie faszinierend ich diese Experience mal wieder gefunden habe, denn das ist richtig schön geworden. Man startet also das Apple TV, schließt das an, dann geht man durch so ein Wizard durch, wo man das iPhone an das Apple TV hält und er dann Auto-Pairing macht, ne? Also dann auch in meinem Fall sogar korrekt den iCloud-Account und den iTunes-Store-Account separat übernommen hat und so. Das musste ich alles nicht manuell einstellen. Ist ja auch auf dem iPhone eingerichtet, ne? Also das kriegen sie mittlerweile wirklich gut hin. Dann ist man durch so einen Wizard durchgegangen, wo als Vollseiten, so wie man das auch vom iPhone kennt, dann halt eben sukzessive dann verschiedene Fragen gestellt worden sind, wie man das System aufsetzen möchte. So, und eine der letzten Fragen ist gewesen, möchtest du den App-Sync einschalten? Das ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren oder sowas schon gekommen, dass man, wenn man das eingeschaltet hat, über iCloud quasi den Stand vom Homescreen vom Apple TV synken kann. Ich habe das damals auch angemacht, als das neu kam, ne? Habe aber natürlich nie ein zweites Apple TV gehabt und deswegen das auch gar nicht in irgendeiner Art und Weise sehen können. Und habe mich dann jetzt wieder daran erinnert, weil ich drückte dann OK, kam dann aus diesem Wizard raus und dann ging er in den Homescreen rüber und fing an, alle meine Apps zu laden. Und zwar genau an die Stelle, wo sie auf dem Apple TV HD gewesen sind.
Das ist natürlich super.
Weil er das gesynkt hatte. So, dann hat er natürlich mit meiner Gigabit-Leitung da nicht lange installiert, hat also ein paar Minütchen Kram geladen und dann ist er fertig geworden. Ja, ich musste dann irgendwie noch 2, 3 Accounts-Anmeldungen machen, ne? Netflix und hier Disney und Amazon vor allen Dingen. Und dann lief alles wie gehabt. Ne? Also wenn wir jetzt dieses Thema mit den Passwörtern noch in den Griff bekämen, dann wäre das ja absolut seamless. Ne? Großartig. Also das ist schon eine schöne Erfahrung gewesen. Und habe ich dann auch gleich mit großer Freude hier die Beta von dem neuen tvOS, was ist es jetzt, 15, ne? schon wieder vergessen, aufgespielt. Da gibt es ja gar nicht so wahnsinnig viel drüber zu berichten. Habe dann da mal so ein bisschen das getestet, was es da jetzt gibt, dass man den HomePod jetzt fest als Monitor, als Lautsprecher einstellen kann. Ne? Und lustigerweise ist das so richtig schief gegangen. Also so in jeder zweiten App ist dann der Ton nicht mehr gekommen. So Tagesschau-App zum Beispiel, die ich immer gerne mal laufen lasse, um so ein bisschen was Nachrichten zu hören nebenbei. Die hat dann einfach gar keinen Ton gemacht oder so. Ich weiß nicht
mehr. Das ist doch ein Systemfeature, aber gut, das kann natürlich an der Beta liegen.
Das könnte natürlich ein Beta-Problem sein, aber mich würde auch so ein bisschen was drauf schielen, dass die da eventuell irgendwas versaut haben in ihren Playern, die sie da benutzen intern. Das war irgendwie bei mehreren. Ich glaube, bei Amazon war es kaputt, bei der Tagesschau und bei ZDF Mediathek oder sowas von den Sachen, die ich benutzt habe. Und dann bei anderen wie Netflix, glaube ich, ging es dann. Aber bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ja gut, aber das war ein bisschen konfus, aber das ist eventuell ja auch, wie du schon sagtest, wahrscheinlich auf die Beta zu schieben. Muss man mal im Auge behalten. Ja gut, und das mit dem Stereo HomePod Setup, das muss ich noch nachreichen. Ich werde aber auf jeden Fall dieses Special Audio Setup dann mit den zwei HomePods mal testen, jetzt noch bei Gelegenheit. Und dann werde ich da nochmal drüber berichten. Aber auf jeden Fall nochmal schön zu sehen, dass sie da jetzt ein richtig schön gestreamlinedes Setup machen und auch diese Übernahme vor allen Dingen ja schön funktioniert. Das haben sie ja bei den iPhones jetzt auch angefangen in der letzten Zeit, ne, dass man da einfach diese Übernahmen machen kann und dann hat man alles wieder wie vorher. Ist natürlich mit Ausnahme von den Passwörtern, was halt immer noch ein Problem bleibt, einfach großartig geworden mittlerweile.
Ja.
Das ist cool. Genau das, wo ich Apple immer liebe. Ja, gut. Dann zur dritten Sache, die Daniel getestet hat. Und zwar im Rahmen unserer WWDC-Berichterstattung, da hatten wir das noch nicht erwähnt, aber Apple Music Lossless und Spatial Audio sind released worden. Ich glaube sogar in der Woche von der WWDC, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Und, ja, das war doch nach der Keynote eine eigene Veranstaltung. Da haben sie doch das dann vorgestellt.
Ah, ist das auf der WWDC gewesen oder wurde das nur
separat? Nee, nach der Keynote haben die dann konntest du doch die neuen Daten runterladen.
Habe ich irgendwie gar nicht richtig mitgekriegt, ja, aber genau.
Hatten sie zumindest angekündigt, ne, dass nach der Keynote ein Apple Music Event passiert.
Okay, aber mitgekriegt hatte ich das nicht, deswegen bin ich gerade irritiert. Ja, gut, okay, aber auf jeden Fall, oder war das einfach nur der Launch von den Sachen, die man dann gesehen hat? Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Also ich fange mal einfach an mit dem, was ich gesehen habe. Und zwar ab dem Tag von der WWDC Keynote, ich habe es dann am nächsten Tag gesehen, wenn man in die Music-App reingegangen ist, unter dem Discover-Tab, wurde man dann voll gespammt mit hier jetzt Special Audio testen, hier irgendwie dann Playlisten hier, Playlisten dort und hier Rapper X und Rapper Y, ich kenne die Namen leider alle nicht, weil das ja meistens alles US-Rapper sind, erklärt den Unterschied zwischen Stereo und Special Audio und so weiter. Ne? Also da war eine Menge Material drin. Und entsprechend habe ich mich dann auch mal hingesetzt und dann probeweise da mal reingehört. Und das ist halt eben jetzt mit den AirPods Pro natürlich getestet. Im Prinzip dasselbe wie, ich glaube, mit den Beats hatte ich es auch getestet. Das ist aber effektiv dann natürlich dasselbe, weil er ja auch ein Apple-Prozessor drin ist. Also letzten Endes ist das ja das, was wir auch letztes Jahr schon für Videos mit Dolby Surround Sound bekommen hatten. Ne? Dass man also in den Kopfhörern, wenn man die Kopfhörer anhat, dann dieses voluminöse Raumgefühl bekommt. Ne? Also das ist etwas, sie zeigen das da sehr schön in so in ein, zwei Demo-Tracks, wie halt eben Stereo, jetzt auch natürlich ein bisschen extra schlecht gemacht, halt eben so mehr oder weniger nur einfach zwei Punkte sind, die man hört, wobei man das natürlich auch besser machen kann. dann halt eben, wenn man jetzt das in den Raum verteilt, und das ist ja dieses Spatial Audio, ne? Ich sage das nur immer so geleiert. Dann hört man halt eben so mehr diese Punktquellen so verteilt. Ne? Also ich weiß nicht, ob meine Ohren da nicht gut genug sind oder ob das halt, also meine Erwartungen sind da immer etwas höher, als es dann nachher ist. Ne? Also ich stelle mir dann immer vor, man kann das so richtig gut im Raum positionieren und letzten Endes hört man das nur so ein bisschen was in die Richtung. Ne? Also wobei ich aber da nicht genau sagen kann, ob das jetzt ein Problem von meinen Hörfähigkeiten ist oder ob das im Allgemeinen halt eben auch einfach nur so ein bisschen ist und meine Erwartungen da vielleicht so hoch sind. Ne? Ich kenne das ja auch nur aus dem Kino, das meine ich. Ne? So, und da ist das ja dann schon viel eindeutiger. Aber die haben ja jetzt auch deutlich mehr Lautsprecher an der Wand. Ja,
die haben auch eine bessere Anlage auf jeden Fall.
Ja, genau. Ne? Ja, und letzten Endes aber ist das schon relativ spannend. Also es gibt ein paar Sachen, die sind richtig gut, wenn man so die Demo-Tracklisten von Apple sich angehört hat. Und zwar, also da ist so quer durch die Bank alles dabei. Ne? So verschiedenste Listen, so von Rock, Pop, Rap, bis hin zu klassischer Musik. Habe ich da alles mal so ein bisschen durchgehört. Und was halt eben schon richtig eindrucksvoll voluminös wird durch dieses Spatial Audio, das ist halt eben klassische Musik. Ich bin eigentlich gar kein großer Freund von klassischer Musik bisher. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier so ganze Opern irgendwie durch, nee, nicht Opern, nicht ganze, wie nennt man das? Jetzt, ganze, wie heißt das ganze Ding, wenn man sich da hinsetzt bis zum Ende?
Gute Frage.
Ja, ne, also ein
man hört, wir hören nicht so viel Klassik.
Ja, sorry, totale Noobs hier. Versuchen wieder mal was zu erzählen. ja gut, also so ich setze mich jetzt nicht hin und höre mir jetzt hier so eine gesamte Aufführung. Ich sag mal Aufführung, genau, das hört sich gut an. Ich höre mir jetzt nicht so eine gesamte Aufführung an, aber ich habe jetzt halt eben hier so ein bisschen was eindrucksvollere Sequenzen von bekannten Stücken durchgehört, die sie natürlich dann noch extra aufbereitet haben, wie alles, was sie da demonstriert haben. Und das kommt schon gut. Ne? Also dann, wenn man so die bekannteren Stücke, also für mich jetzt hier so das, was ich so kenne, halt, was so in Richtung klassische Musik geht, so hier die Star Wars Sachen von John Williams und sowas, wenn man die dann jetzt hier dann auf den Kopfhörer legt mit Spatial Audio, dann hört sich das schon gut an. Ne? Also jetzt, ich spreche jetzt von den AirPods Pro oder von den Beat Studio zum Beispiel, mit denen ich das auch getestet habe. Zu Lossless und Kopfhörerkram und so, da komme ich gleich nochmal ein bisschen zu, aber da bin ich selber noch am Basteln. Also das hört sich auf diesen Kopfhörern besonders natürlich dann eindrucksvoll an. Ne? Also das macht schon Volumen und das ist dann schon ziemlich spannend und das kann man, glaube ich, so ganz schön hören. Es ist allerdings genauso wie das, was Apple da im Herbst ja schon released hatte, dass sich das mitbewegt, wenn ich den Kopf bewege. Das hatte ich damals schon mal angemerkt. Wenn ich also jetzt auf dem iPhone irgendwas laufen habe, sei es jetzt irgendwie ein Video oder auch hier jetzt ein Apple Music Track mit Spatial Audio und ich habe das iPhone vor mir und ich bewege dann den Kopf zur Seite, während der Track läuft oder das Video läuft, dann ändert sich die Position von dem, was ich im Kopfhörer höre, von alles ist schön balanciert auf den linken und den rechten Kopfhörer verteilt auf, ich höre das jetzt in Richtung des iPhones, wenn ich den Kopf drehe. Hm? So, das habe ich damals schon gesagt, das verstehe ich irgendwie nicht, warum sie das machen, weil ich möchte doch genauso, wie wenn ich Stereo auf dem Kopfhörer habe, wenn ich den Kopf drehe, nicht das Orchester sich mitdrehen hören, sondern ich habe ja den Kopfhörer an, um die volle Immersion Audio zu hören von dem, was ich auf die Kopfhörer bekomme. Und wenn ich dann den Kopf leicht zur Seite drehe, dann höre ich halt eben das Orchester so schräg links vorne spielen. Ja, und dann geht auch so ein bisschen was, dieses Volumen und dieses tolle Verteiltsein geht dann flöten. Das klappt für mich also persönlich nur wirklich gut, wenn das genau Front and Center ist, dass ich das vor mir habe. Ja. Zum Glück resettet sich das irgendwann, wenn ich also jetzt das iPhone hinlege und ich gehe dann weg, ja, dann geht das dann wieder so auf mehr oder weniger zentriert zurück, scheint aber auch manchmal nicht immer genau auf zentriert zurückzugehen, was dann wieder sehr irritierend ist, weil es ja alles immer ein bisschen schräg läuft dann plötzlich. So, also das ist irgendwie eine Sache. Ich finde das unausgegoren. Genauso wie das im Herbst mit den Videos auch schon gewesen ist. Vor allen Dingen hätte ich gerne, dass man das abschalten kann. Und das kann man momentan nicht. Das finde ich ein bisschen seltsam. Da auch bitte gerne mal, sollte jemand da irgendwas was wissen, ist das verpflichtend bei Spatial Audio? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das so ist. Das ist doch was die mit Sensorik extra machen. Ne? Und ja, ich finde es also irritierend. Falls jemand irgendwo einen Schalter zum Abschalten gefunden hat, ja, sagt mir bitte mal Bescheid. Ich habe nämlich geguckt, ich habe nichts dazu gefunden. Vielleicht bin ich aber auch einfach blind. Die Musik-App ist ja manchmal nicht so tausendprozentig discoverable. Ja, aber letzten Endes von diesen Irritationen abgesehen, so für manche Sachen ganz nett. So dann andere Sachen, zum Beispiel verschiedenste Alben von Musikern haben sie dann auch alle auf Spatial Audio, beziehungsweise sie nennen das ja dann Dolby, was war es nochmal? Ich habe es nicht mehr. Atmos, genau, danke. Dolby Atmos, wenn man das im Player sieht, aber das ist ja jetzt bei denen im Prinzip immer synonym verwendet da an der Stelle. Und letzten Endes habe ich jetzt gelesen, dass Apple da die Alben zu einem Großteil Conversions gemacht hat. Das heißt also, da ist jetzt nicht der Originalmusiker hingegangen und hat sein Album nochmal in Dolby Atmos, das ist ja dann das, womit die das abspeichern und dann auch wieder abspielen können, gespeichert, sodass also der Künstler selber diese Conversion gemacht hätte, sondern das scheint dann wohl outgesourced worden zu sein. Zumindest soweit ich das jetzt geflüstert bekommen habe, so was über Twitter erzählt worden ist. Das heißt, das scheint wohl outgesourced worden zu sein an Audio-Engineers und die haben das dann so abgemischt. Oft ist da aber noch nicht mal irgendwie Involvement von den entsprechenden Originalkünstlern dabei gewesen. Und genau so hören sich für meine Ohren viele von diesen Abmischungen auch an. Also ich weiß nicht, so oft ist das irgendwie unspannend, unspektakulär, nicht das, was ich mir wünschen würde. Also gerade wenn ich jetzt Lieder raussuche, die sie da konvertiert haben, die ich gut kenne, weil ich sie gerne auch höre. Und da habe ich mich dann besonders immer drauf gefreut, wenn ich irgendwas gefunden habe, was ich kenne, das dann jetzt zu hören. Und die sind dann oft eher so ein bisschen underwhelming abgemischt gewesen. Und wie gesagt, manche zwischendrin sind super und dann viele aber auch so eher so mäh. Und die sind dann auch dann oft so, dass ich dann angefangen habe, hin und her zu schalten zwischen der Dolby Atmos Version und der normalen Stereo Version und mir dann so dachte, ja, die Stereo Version ist besser abgemischt. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, vor allen Dingen, wo Apple hier ja dick Werbung gemacht hat. Achso, das hatte ich noch gar nicht gesagt, ne, dass sie extra einen Werbeclip auch gemacht hatten, Beyond Stereo. Ne, wir machen jetzt den nächsten Schritt. Ne, so der erste Schritt war, das haben sie dann in einem so einem Demo-Track auch gemacht. So der erste Schritt war Mono. Ne, so dann spielen sie dann so auf dem Kopfhörer so alles in Mono. Und dann der nächste Schritt, Stereo. Dann machen sie so ein ganz schlechtes Stereo-Signal, was dann nur so Fiedel-Fiedel rechts und links macht. Und dann machen sie dann Spatial Audio. Und das ist die neue Revolution. Ja, gut. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich da letzten Endes von meiner Meinung hängen bleiben werde. Ich muss das, glaube ich, jetzt noch mehr benutzen. Aber momentan hat es jetzt einen Neuheitsfaktor. Ne? Deswegen höre ich das jetzt im Prinzip auch immer erstmal eingeschaltet, wenn ich jetzt irgendwie mit AirPods zum Beispiel unterwegs bin. Aber bin dann auch immer von diesem Rotieren dauernd irritiert. Gerade wenn ich dann draußen unterwegs bin und das iPhone geht in die Hosentasche, dann höre ich das die ganze Zeit immer so schräg links. Und so. Also,
das ist alles. Vielleicht wird sich das auch ändern mit neuem Content, dass die Künstler das unterstützen oder extra berücksichtigen.
Ja, genau. Also, wie gesagt, bei so Sachen wie zum Beispiel verschiedenen Klassikstücken hatte ich den Eindruck, als wäre das halt eben so in Richtung das, was dieses System leisten kann und dann auch wirklich ausgenutzt. Und ansonsten habe ich den Eindruck, wurden halt eben einfach bei Liedern die Instrumente, wenn sie die überhaupt als einzelne Tracks hatten, habe ich das Gefühl, dass sie das oft gar nicht haben, dann halt eben einfach so ein bisschen was so in den Raum gestellt und so. Ja. Ne? So, und das ist halt eben aber nicht das, was du da eigentlich jetzt haben möchtest. Ne? Das richtig ausnutzen tut das eigentlich nur der Künstler, wenn der das selber macht, weil das ist ja eine ganz andere Art und Weise, dann seine Tracks abzumischen. Ne? Muss man mal schauen, ob die Künstler das aufgreifen und dann auch wirklich guten High-Quality-Content machen, wo man sagt, Wahnsinn. Das Album musste mal in Dolby gehört haben. Das macht einen Riesenunterschied. Dann werde ich fasziniert sein wahrscheinlich. Naja. Mhm. Gut, so. Aber das war ja jetzt nur der eine Teil davon. Teil Nummer 2 ist ja dann hier Lossless Audio. Und Lossless hat mich tatsächlich mehr fasziniert, als ich gedacht hätte. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Apple selber sagt ja in der FAQ jetzt auch wieder ganz eindeutig, wir sind eigentlich der Meinung, dass ihr das gar nicht unterscheiden könnt. Aber hier habt das halt. Ist kostenlos. Ne? Das ist ja so quasi mehr oder weniger dann in der FAQ das gewesen, was sie letzten Endes da dazu geschrieben haben. Und ich habe das dann natürlich ausprobiert und habe dann gleich natürlich ein bisschen was Equipment Snafu, also beziehungsweise hier mit Equipment angefangen zu basteln. Und das geht halt eben in Richtung audiophilen Bereich, wo man halt eben was anderes braucht als AirPods. Ne? Und ich hatte ja, also Sascha und ich hatten ja im Herbst hier die Beats Studio 3 sind es, glaube ich, ne? Die aktuellen Beats Studio von damals recht günstig zur Black Week oder sowas geshoppt und hatten die ja auch hier zum Beispiel im Podcast benutzt, seitdem auch im Kabelmodus. Und das war also das erste, wo ich jetzt hier Lossless mit getestet habe mit den Beats. Ne? Und an der Stelle bin ich irgendwie nicht glücklich mit den Beats gewesen. Also die, wenn man da jetzt wie hier im Podcast hauptsächlich nur Stimme hört, dann ist das jetzt nicht so dramatisch. So richtig viel zum Musik hören hatte ich die Beats überhaupt nicht benutzt. Und als ich dann hier anfing, dann den Unterschied von Lossless raushören zu können und mich dann damit mehr beschäftigt habe, habe ich mehr und mehr irgendwie Zweifel bekommen, dass das die richtigen Kopfhörer dafür sind. Und weil ich dann hier bei Setup-Kram, wo ich jetzt hier gerade mit am Spielen bin, sowieso am Überlegen war, ein paar feste, kabelgebundene Kopfhörer anzuschaffen, habe ich mir dann halt eben den Spaß gemacht und dann hier diese Kopfhörer, die Videogucker jetzt sehen können, angeschafft. Das sind ja so legendäre Studio-Kopfhörer, wo man sehr, sehr viele Podcaster auch mit sitzen sieht. Ja, das sind die legendären Kopfhörer, die immer schmutzig aussehen, obwohl sie nicht schmutzig sind. Ja, das ist nämlich Velour, hier diese grauen Dinger, und das, was man da drauf sieht, ist nicht Schmutz, sondern einfach nur dieser Schatten auf dem Velour. Wenn ich das jetzt so hoch oder runter streiche, dann macht das dann wieder diese Flecken. Ne? So, und das sind ganz bekannte Kopfhörer. Das sind die Beyerdynamic DT770 Pro. Und das sind sehr, sehr legendäre Studio-Referenz-Kopfhörer, wie man die nennt. Also Kopfhörer, die eine besonders flache Wiedergabekurve haben, also die keine besondere Betonung auf Bässe oder sowas haben und die also dafür dann geeignet sind, dass der Toningenieur die zum Abhören von Aufnahmen benutzen kann. Ne? Wenn ich da jetzt Systeme benutze, wie zum Beispiel die Beats Studio, die halt eben sehr stark betonten Bassbereich haben, dann sind die ja nicht Referenz. Ne? Das, was ich höre, ist ja bassbelastet. Also das hat viel mehr Bass, als es wirklich hat. Ne? Und das ist dieser Ausdruck Referenzkopfhörer, deswegen nennt man die hier so. Und das habe ich dann übrigens auch gleich mal verglichen, ne? Als die Kopfhörer neu kamen, so mal erst die Beats aufgezogen, dann die hier und Junge, also ich muss ja echt sagen, ich hab ja feuchte Augen gekriegt, wie anders diese Kopfhörer hier sind. Erstens, wie linear die sind. Die Bässe von den Beats sind ja wirklich vollkommen übertrieben. Jetzt verstehe ich das endlich. So viele Leute, die mir das gesagt haben, dass die so übertrieben bassig sind, die Beats. Und dann kommt noch mit dazu, dass diese Kopfhörer hier halt eben, da höre ich alles mit. Alles. Also das, da, ich, also ich habe Musik gehört, die ich seit Jahrzehnten gehört habe, und ich habe feuchte Augen gekriegt, dass ich Dinge gehört habe, die ich, glaube ich, noch nie gehört habe vorher. Ja, so. Und das ist schon die Erfahrung, die ich jetzt ohne Lossless gemacht hatte. Ja, also einfach nur mit einem paar Kopfhörer, die keine Kompression benutzen. Ich habe ehrlich gesagt in der Zeit, bevor das mit den kompressionsbasierten Kopfhörern losgegangen ist, nie wirklich viel mit Kopfhörern gehört. Kann ich mich nicht dran erinnern. Und wenn, dann gab es nur ganz billige in den 90ern. Ne? Also gute Kopfhörer habe ich nie gehabt. Ne? Und eine Stereoanlage auch nie. Nie eine große oder sowas. Und deswegen habe ich, glaube ich, nie diese Qualität gehört, wie ich das jetzt plötzlich tun konnte mit diesen Kopfhörern. Und das ist für mich so ein unglaublicher Qualitätsschritt gewesen. Und da habe ich mir dann gedacht, so meine Güte nochmal, jetzt verstehe ich plötzlich diese audiophilen Leute, ja, dass die sagen, das ist so wahnsinnig viel wert, dass diese ganze Strecke von dem Originalmaterial, was man am besten unkomprimiert wiedergibt, über den Verstärker, den man dann hier für so Pro-Kopfhörer noch braucht, weil die dann 250 Ohm Impedanz haben und dann die normalen MacBooks das zum Beispiel nicht mehr treiben können, braucht man dafür Hardware. Da komme ich nochmal drauf. Kann man also letzten Endes dann da so einen Pfad abbilden. Also für mich ist das jetzt schon eine sehr faszinierende Erfahrung gewesen, einfach mit diesen Kopfhörern jetzt solche Dinge mal hören zu können. Und für mich das Faszinierendste an dieser Erfahrung ist gewesen, dass diese Kopfhörer, die ja als eine absolute Referenz gelten, gar nicht so wahnsinnig teuer sind. Ja, ich habe für den Beats Studio 3 im Herbst im Angebot, was waren es, 170, 180 Euro bezahlt. Ne? Original kostet der ja sogar 250, 240 oder sowas. Und hier die Beyerdynamic DT770 kosten 130 Euro aktuell bei Amazon oder bei Beyerdynamic selbst. Übrigens ein deutscher Hersteller. Ja, ist dann hier direkt von Beyerdynamic selbst aus dem Lager gekommen. Und also wie gesagt, 130 Euro jetzt im Vergleich zu diesen Studio-Kopfhörern, die ich da jetzt vorher für viel mehr Geld gekauft habe, eine unglaubliche Erfahrung. Hätte ich niemals gedacht, dass es so einen Unterschied gibt. Ja? Und ich habe die Leute immer für bekloppt erklärt. Ja? Aber ich habe das auch nie getestet.
Ja gut, wenn du die damit vorher nicht gearbeitet hast, woher willst du es wissen? Ja? Mhm. Ja, und wie war jetzt der Switch zum Lossless?
Ja, genau die richtige Frage zum richtigen Moment. Also ich habe mir dann den Spaß gemacht und das hier ausprobiert. Ich habe also hier ein Audio-Interface, da muss ich jetzt gerade noch kurz drauf eingehen. Ich habe jetzt kein wirkliches audiophilen Interface. Also ich habe jetzt natürlich viel gelesen und so, und richtig gute Interfaces sind dann 196 Kilohertz 24 Bit, also diese High Lossless Maximum Obergrenze, die Apple angegeben hatte. Ne? Das ist quasi auch das, was man so an Obergrenze von Digital-Analog-Wandlern mit integriertem Kopfhörerverstärker dann in der Regel bekommen kann. Sowas habe ich jetzt nicht angeschafft, aber ich habe durch einen Zufall jetzt in der Zeit, wo das Lossless angekündigt war, ein Set von Rode gekauft, wo ein Mikrofon und so ein Interface drin gewesen ist. Das ist das Rode AI1. Ich hole das mal einmal gerade für die Leute, die Video schauen. Das ist also quasi einfach hier so ein kleines USB-Interface, wo man vorne einmal ein XLR-Mikrofon einstecken kann. Das ist das dann der Grund, warum das in dem Rode-Paket mit dabei gewesen ist. Und dann ist halt eben hier noch ein Kopfhörerausgang mit dabei. Und das ist halt eben jetzt quasi so ein eher noch Low-Cost-Gerät, was dann per USB-C an den Rechner angeschlossen werden kann. Und halt eben einen Digital-Analog- und einen Analog-Digital-Wandler hat. Und dann noch direktes Mirroring für die Leute, die sich damit auskennen. So, und dieses AI1, das hat nur 96 Kilohertz, 20 Bit, ne? Das ist das, was es waren. Die mittlere von diesen drei Sachen, die Apple da ja angibt. Ne? Also die mittlere von diesen Lossless-Werten, die sie da immer genannt hatten, 96 Kilohertz. Wie gesagt, 20 Bit waren es, glaube ich. Ich habe es gerade nicht aufgeschrieben hier. Das heißt, darüber habe ich getestet, hier mit dem DT770. Der wird auch von diesem Interface problemlos getrieben. Letzten Endes habe ich dann darüber jetzt getestet. Das Testen ist übrigens erstaunlich schwer gewesen, ja, weil Music wollte nicht testen. Ja, Music möchte sowieso übrigens kein Lossless. Music möchte immer nur das alte Zeug abspielen. Wenn also irgendwo etwas im Cache ist, weil man das mal gestreamt hat, ja, vorher, ja, ich gehe in die Settings, stelle das um. Das habe ich übrigens auf dem iPhone ausprobiert, genauso wie auf dem Mac. Also das Verhalten ist da dasselbe, ist ja auch mittlerweile dieselbe Music-App. Wenn ich dann ein Musikstück auswähle, dann gibt er mir trotzdem immer noch das aus dem Cache, wenn ich das vorher schon mal abgespielt habe. Das heißt also, auch wenn ich Lossless eingeschaltet habe, er lädt dann Lossless nicht neu, wenn die Sachen noch im Cache liegen. Ja, das ist natürlich ein bisschen dumm, weil man muss dann extra immer hingehen und den Cache leer machen.
Ja,
und dann lädt er die bzw. streamt er die dann neu. Und auch dann hast du noch nicht immer garantiert Lossless. Wenn du nämlich dann Musik hörst, die wie ich importiert ist. Also ich habe noch so eine alte iTunes lokale Importbibliothek, die man ja seit Jahren eigentlich in die Wolke lädt zu iTunes und dann da quasi in der Mediathek ja dann mit integriert bekommt. Ne? Also ich habe sehr viele gerippte CDs gehabt, die sind alle dort in dieser Mediathek gelandet und in Zukunft, also seitdem jetzt dann Apple Music da ist, klickt man dann quasi nur noch hinzufügen, dann springt das so in die Mediathek rüber und dann ist das da. Dann ist das ja nicht so ein extra Upload, dann ist das ja in Apple Music drin quasi. Ne? Und dieser Unterschied, der hat mich jetzt hier auch gebissen, denn alles, was in meiner eigenen Mediathek drin ist, spielt er dann nicht lossless ab, sondern holt das dann aus der Mediathek.
Das kannst du wahrscheinlich nicht ändern.
Ne? Aktuell scheinbar nicht, genau. Mhm. Im Gegenteil, Apple scheint das sogar bewusst zu sein. Ich weiß nicht, ob es ein Afterthought gewesen ist oder ob sie es mit Absicht gemacht haben, aber man kriegt tatsächlich einen Hinweis eingeblendet, dass das so ist, wenn man das einmal macht. Und dann hilft einem das aber auch nicht weiter. Ich will ja jetzt nicht meine Importe, meine CD-Rips löschen deswegen. Nee. Ne? So, das ist ein bisschen blöd. Vor allen Dingen, man kann auch nicht wirklich tricksen, wenn ich jetzt in Apple Music, also in die Apple Music Bibliothek gehe und dort das Lied auswähle, was ich in meiner Mediathek von einem anderen Album irgendwann mal gerippt habe, dann kriege ich manchmal tatsächlich die Apple Music Version, manchmal aber auch mein eigenes aus meinem Upload, aus meinem Original. Und die sind halt eben dann alle mit AAC komprimiert worden vor ein paar Jahren. Und das sieht man dann halt eben auch, wenn man dann in die Dateiinfos geht auf der Mac-Version von Music. Also Command-I drückt oder auf Informationen und dann unter Dateien das aufruft, dann kriegt man dann da auch angezeigt, ja, hier Stream 256 Kilobit. So, dann weiß ich, nö, das klappt nicht. Braucht man aber auch gar nicht unbedingt reingucken. Man kriegt tatsächlich rechts oben bei dem Player auf dem Mac, ja, das, ne? Kriegt man das angezeigt. Und wenn da kein Lossless angeht, dann kriegt man auch kein Lossless. Das ist jetzt die Erfahrung. Ich habe das immer gegengecheckt. Übrigens auf dem iPhone genauso. Nur, dass ich da noch nicht viel getestet habe, weil jetzt hier dieses Interface natürlich jetzt prädestiniert am Mac angeschlossen war. Letzten Endes aber habe ich dann jetzt so mit viel Trickserei und so bei verschiedene Sachen jetzt mal hinbekommen, dass ich das mal so hören konnte. Ne? Also so vor allen Dingen aus der alten Mediathek raussuchen und dann eine etwas anders abgemischte Version, remastered oder sowas, dann aus der Apple Music Bibliothek zu holen, die dann in Lossless kommt. Und dann konnte man tatsächlich auch dann mal so ein bisschen was quer hören. Ich würde mir ja wünschen, dass sie da irgendwie was angeboten hätten, wo man das so hätte einfach hin und her schalten können. Das wäre so typisch Apple gewesen, aber ich habe so den Eindruck, dass das einfach nur so ein What the fuck, die anderen machen das, machen was halt auch Feature gewesen ist. Ne? Weil das überall noch nur so komisch läuft und nicht so echt und man muss mit Aufwand irgendwie sich drum kümmern und so. So, aber wenn man es jetzt hört und man hat jetzt Kopfhörer, mit denen man das dann auch wahrnehmen kann, dann muss ich tatsächlich sagen, nachdem ich jetzt noch nicht Tage und Wochen lang, aber zumindest mal so das ein oder andere Stündchen jetzt mal so quer gehört habe und dann halt eben auch mal wirklich mal Wechsel gehört habe, kann ich schon so ein kleines bisschen behaupten, ich könnte das unterscheiden, was lossless ist und was nicht. Ich habe mir am letzten Wochenende den Spaß gemacht, tatsächlich Sachen durchzuhören und dann rauszufinden, welcher Track jetzt lossless ist, wenn er gerade läuft und welcher nicht. Und tatsächlich habe ich manchmal richtig gelegen. Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass die etwas originärer, also etwas mehr Präsenz gerade so in Bereichen haben, die so in Richtung Grenzen gehen, was die Grenzen des Hörbaren. Ne? Das ist ja auch genau das, wo diese verlustbehafteten Algorithmen angreifen und letzten Endes ja dann die Informationen wegnehmen, da wo Sachen garantiert nicht gehört werden können, weil sie durch das menschliche Gehör gar nicht wahrgenommen werden können, durch Überlagerung oder sowas. Aber auch halt eben Grenzen, die wir eigentlich nicht mehr hören können. Und da, gerade solche Grenzen sind ja dann auch sowas, wohlgemerkt jetzt von jemandem, der da gar nicht so wahnsinnig viel die Finger drin hatte bisher. Aber gerade so bei klassischer Musik zum Beispiel dann auch wieder sehr schönes Beispiel, um sowas dann zu hören, habe ich schon den Eindruck, dass ich von den Instrumenten von so einem ganzen Orchester in der Lossless-Version und dann auch in der High-Res-Lossless-Version, die ja dann bei Apple dann auch diese 96 Kilohertz macht, was hier meine Box schafft, dann tatsächlich sogar noch einen besseren Schritt hören kann. Ich bilde mir das zumindest ein, wie gesagt.
Aber es ist jetzt nicht der absolute Wow-Effekt, wo du sagst, ohne Lossless ging jetzt gar nicht mehr.
Nö, ich glaube, das ist auch nicht das, was das Ziel ist von Lossless an der Stelle. Ne? Denn 99% von dem, was man hört, hört man halt eben mit einem guten Kopfhörer sowieso. Ne? Aber das ist halt eben, glaube ich, so dieses klassische 80-20-Phänomen. Ne? Also so diese ersten 80%, die erreicht man sehr leicht und dann braucht man 80% der Zeit für den Rest. Ne? Also so würde ich mir das hier auch vorstellen. Ne? Also so dann von, ich habe mein Minimum erreicht, um ordentlich Musik hören zu können, bis hin zu, ich kann jetzt jedes Detail und ne, jedes Klirren von der Seite von einem Instrument hören, das, wie gesagt, ne, ich bin ja da jetzt ein untrainiertes Ohr. Ich lasse mir ja sagen, dass Leute, die trainierte Ohren haben, das noch viel besser hören können. Ne? Und vielleicht ist das dann für die nochmal was ganz anderes. Aber ja, wie gesagt, ne, ich habe auf jeden Fall so viel Freude daran gehabt, dass ich jetzt tatsächlich, seitdem ich das hatte, eigentlich quasi die ganze Zeit, ich weiß nicht, so viel Musik habe ich in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, nicht gehört, wie ich jetzt gehört habe, seitdem ich diese Kombi hier stehen habe und das am Testen bin. Und das macht auch einfach wirklich Spaß. Ich habe plötzlich wieder Spaß entdeckt daran, gute Musik zu hören. Ne? Und dafür sitze ich ja dann wirklich hier mit Kabel und maximal 3 Meter Entfernung dann hier irgendwie vor dem Rechner und habe diese Kopfhörer auf. Und das ist einfach großartig.
Ne? Dann hat sich der Invest doch gelohnt.
Sehr schön. Genau. Ja, also in dem Sinne als Empfehlung für die Leute, die das mal ausprobieren wollen, eher mal so in Richtung ein sehr gutes Paar Kopfhörer, vielleicht auch extra angeschafft. Ich habe jetzt leider keine Ahnung von anderen Beyerdynamic-Kopfhörern oder anderen High-Quality-Kopfhörern. Ne? Das werde ich jetzt auch so schnell nicht liefern können, weil ich jetzt nicht 10 davon bestellen werde. Und das hier ist jetzt sowieso für uns gerade für den Podcast sehr praktisch gewesen. Das lasse ich jetzt einfach hier an meinem Rodecaster dran, den ich jetzt hier neu als Setup neuerdings stehen habe. Und dann brauche ich das jetzt nicht immer an- und abstecken. Das ist dann schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Der Rodecaster übrigens nur 48 Kilohertz 20 Bit. Das ist ein bisschen schlechter, ist für dieses audiophile Hören nicht ganz geeignet dann. Aber gut, der ist auch für Podcasts aufnehmen gedacht und nicht für audiophile zu beglücken. Gut, so, ein, zwei Sachen wollte ich gerade noch erzählt haben und dann können wir das Thema abschließen. Und zwar eine Sache, die mir aufgefallen ist, sehr oft, wenn Apple lossless anzeigt, dann ist das CD-Qualität. Das hatten sie bei der Ankündigung überhaupt nicht erzählt, dass das überhaupt ein Tier ist, den sie haben. Übrigens kann man das aufrufen, wem es noch nicht aufgefallen ist, beim Music Player auf dem Mac einfach oben auf dieses Lossless-Zeichen klicken, was angezeigt wird. Dann geht ein Pop-up auf und es sagt einem dann die Codierungsrate, mit dem das gerade läuft. Und auf dem iPhone geht das genauso. Da muss man halt eben dann auf den Vollbild-Player gehen und dann kann man auch drauf tappen. Bekommt man auch die Info. Und ja, ich würde behaupten, der Großteil der Bibliothek an Lossless, der freigeschaltet ist aktuell, der hat die gute alte CD-Qualität, also 16-Bit 44,1 Kilohertz, nur die klassische Abtastrate von der CD. Warum wohl? Weil natürlich auch jedes alte Album garantiert mal irgendwann, gerade die alten Alben, garantiert irgendwann auf CD gekommen ist. Und die CD, die ist ja verlustfrei kodiert gewesen mit ihrem Standard und hat also in diesem Sinne quasi diese Qualität. Ne? 44,1, 16-Bit, seit den 80ern ja quasi alles, was erschienen ist, in dieser Art gemastert worden, dann auch zur Verfügung gestellt. Und da hört man das dann. Also das kommt sehr häufig. Ne? Wobei das, wenn man das jetzt quer hört, schon nochmal einen deutlichen Schritt macht, wenn man dann auf 96 Kilohertz hochgeht, dass das spürbar besser wird. Wie gesagt, den letzten Schritt dann zu diesem Super High Lossless kann ich dann selber jetzt hier nicht testen, würde aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann auch nicht mehr viel raushören können. Einen Unterschied würde ich mal tippen. Ja, aber wie gesagt, so. Also, aber das hatte Apple ja versprochen, dass sie da noch dran arbeiten werden. Und logischerweise muss da unter Umständen dann auch der Künstler nochmal tätig werden. Denn man sieht das auch an verschiedenen Stellen, haben die Künstler auch schon in hohen Auflösungen hochgeladen. Zum Beispiel gerade die Klassikstücke liegen tatsächlich oft auch in der 195 Kilohertz Version vor. Und viele sind aber auch in 96 Kilohertz gemastert und da gibt es auch so ein extra irgendwie Digital, Apple Digital Master, nochmal so ein kleines Zeichen, was man immer wieder überall sieht, was dann auch irgendwie angibt, dass sie da irgendwie mit mindestens, glaube ich, 96 Kilohertz 20-Bit gearbeitet haben und letzten Endes dann aber nicht zwingend dann schon irgendwie eine hochauflösende Lossless-Version haben. Ich habe also auch schon Apple Digital Master gesehen, der dann nur mit CD-Auflösung kam als Lossless. Ja, wie gesagt, aber Apple hatte ja versprochen, jetzt im Laufe des Jahres dort immer mehr mit Lossless und natürlich auch mit Spatial Audio Support dann entsprechend zur Verfügung zu stellen, was man aber ja übrigens exklusiv hin und her schalten muss. Ne? Man bekommt also nicht Lossless und Spatial Audio. Ne? Spatial Audio scheint nur als verlustbehaftet komprimiert zur Verfügung zu stehen. Ich nehme mal an, dass das dann irgendwo in einem AAC-File liegen wird oder sowas, aber das wurde nicht weiter erklärt. Naja, gut. So. Hatte ich sonst noch irgendwas vergessen? Nee, also das Hauptproblem ist dieses, dass man unter Umständen nicht das hört, was man eigentlich gerne hören möchte. Gerade was dann Lossless angeht, ist ein bisschen ärgerlich. Bei manchen Sachen, wie halt eben Geschichten, die ich aus meiner Mediathek, in meiner Mediathek drin habe, sehe ich auch momentan keine Lösung. Ich hoffe, dass Apple da noch ein bisschen was nachreicht. Achso, was ich komplett vergessen habe, ist, man muss das natürlich explizit einschalten, dass man Lossless hören möchte. Ne? Das findet man in der Musik-App in den Einstellungen unter Wiedergabe. Kann man ein Häkchen bei Lossless machen und dann separat nochmal für Streaming und für Downloads dann die Qualität nochmal einstellen. Er warnt einen dann nochmal eindrücklich, wenn man auf Hi-Res Lossless stellt, was ja ab 96 kHz anfängt, dass man dafür externe Hardware braucht. Prüft das aber dann nicht weiter. Also man könnte das dann im Prinzip auch über den internen Lautsprecher abspielen. Der übrigens interessanterweise 96 Kilohertz kann bei meinem M1 Mac, aber der in den Einstellungen, wo man das einstellen kann, auf 44,1 oder 48 kHz eingestellt ist und nicht auf 96 läuft. Ob man das allerdings dann jetzt wirklich unterscheiden kann, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht getestet, weil das sind halt eben externe Lautsprecher. Da kannst du sowieso keine feinen Details von einer Geige hören oder sowas jetzt. Ne? Übrigens im Audio-MIDI-Setup, falls ihr das mal sucht, wo man das umstellen kann. Da kann man übrigens auch tatsächlich die Aufnahmequalität von dem internen Mikrofon noch ein bisschen hochstellen. Das steht nämlich auch nicht auf der maximalen Auflösung von 96 kHz, die sie da auch könnten. Keine Ahnung warum. Das wurde in vielen Foren gesagt, dass denen das vollkommen unverständlich ist, warum die internen Lautsprecher und Mikrofone bei Apple nicht auf der vollen Samplingrate stehen, standardmäßig. Vielleicht machen sie das, um CPU zu sparen. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Es wird natürlich wahrscheinlich etwas mehr brauchen, wenn man von 44,1 auf 96 kHz hochstellt. Oder auch von 48, das steht wahrscheinlich bei unterschiedlichen Geräten auf unterschiedlichen Werten. Also allein schon von 48 auf 96 ist ja quasi verdoppeln. Kann man mal damit rechnen, dass man auch die Rechenzeit verdoppelt. Aber kann man mal mitspielen. Also ruhig mal Audio-MIDI-Setup, ist total fehlleitend benannt, diese App, und dann da mal auf die entsprechenden Geräte gehen und dann mal einstellen und gucken, ob man was unterscheiden kann. Gut, so, also wie gesagt, kann man in der Apple Music App einstellen und auf dem iPhone genauso findet man halt eben dann in den Einstellungen unter Musik, ist aber auch da dann Audioqualität und dann kann man dann auswählen, was man streamen oder downloaden möchte. Und wie gesagt, habe ich aber noch keine Erfahrungen mitgemacht. Im Prinzip müsste man das halt eben auch mit diesem Lightning auf Klinkenadapter benutzen können. Ich kann das aber jetzt leider hier mit den Beyerdynamic Kopfhörern nicht testen, weil die mit ihren 250 Ohm Impedanz an diesem Anschluss flüsterleise sind. Das sind halt eben Kopfhörer, die für diese professionellen Anschlüsse gedacht sind, die an Mischpulten oder sowas dran sind, und deswegen sind die etwas anders gebaut. Dafür sind die dann von der Qualität besser. Ja. Übrigens, das habe ich eben gar nicht gesagt, diese DT770 gibt es auch in Varianten, die man da anschließen kann, zum Beispiel mit 30 Ohm Impedanz statt 250, und es gibt noch einen Zwischenschritt. Dann kann man die aber nicht für diese professionellen Sachen benutzen, und die sind von der Qualität nicht ganz so gut, wird gesagt. Ich habe mir das dann auch nur sagen lassen, und da ich ja sowieso jetzt halt eben zwei von diesen Geräten hier stehen habe, wo ich die anschließen kann, habe ich dann die 250 Ohm Kopfhörer genommen, und die werden noch empfohlen, eben als Referenzkopfhörer, und die anderen nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, wie gut dann die anderen sind. Gut, so, aber wie gesagt, habe ich mit großer Freude rumgespielt, werde ich auch bestimmt noch weiter tun, und wenn ich dann jetzt genug gespielt habe, dann werde ich dann auch nochmal picken entsprechendes. Also für den Moment vielleicht mit Vorsicht genießen, was ich da jetzt angeschafft habe. Wahrscheinlich hat jetzt irgendjemand Audiophiles mal wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was macht der Daniel da für einen Scheiß? Ne, dann bitte besser mal schreiben. Besser geht
immer, aber das war doch schon mal eine sehr schöne Übersicht.
Ja, genau. Ne, wenn ich was besser machen kann, gerade wenn wir auch audiophile Hörer unter Zuhörer jetzt gerade unter den Hörern haben, schreibt mir doch mal, ich bin bereit zu lernen. Ich habe jetzt zwar nicht vor, hunderte von Euro noch auszugeben, das habe ich jetzt schon für das ganze Zeug, was ich jetzt gerade in der letzten Zeit hier angeschafft habe, aber schreibt mir trotzdem mal, würde mich mal interessieren, ob und was man da für kleines Geld vielleicht noch Schönes machen kann. Okay, gut. So, dann wieder zu anderen Themen. Eine Kleinigkeit noch, die wir nachreichen wollten, denn wir hatten gehört, dass macOS Monterey jetzt die Möglichkeit haben soll, Inhalte und Einstellungen zu löschen, wie wir das von den iPhones kennen. Ne? Und letztlich hatten wir darüber, letzte Folge, glaube ich, war es, ne? Hatten wir darüber spekuliert, wo das denn sein möge, weil ich das noch nicht gesehen hatte in den Systemeinstellungen. Ich, naiver Hund, habe das aber auch in den Systemeinstellungen gesucht. Und wo ist es letzten Endes gewesen? Im Menü von den Systemeinstellungen. Und zwar nur da, nicht irgendwo unter den Icons versteckt und auch nicht über die Suche zu finden, weil die ja nur in den in diesen Icons quasi sucht, wenn man in den Systemeinstellungen sucht. Und deswegen hat man das nicht gesehen. Das heißt, man öffnet die Systemeinstellungen, geht dann oben auf das Systemeinstellungen-Menü und da gibt es dann jetzt direkt den neuen Eintrag Inhalte und Einstellungen löschen. Ich habe dann mal ganz mutig einmal drauf geklickt, musste dann das Admin-Passwort eingeben und habe mich dann nicht getraut, weiterzumachen, weil ich nicht unbedingt das Gerät neu aufsetzen wollte deswegen und habe es dann gelassen. Aber es ist definitiv ein Löschungsassistent aufgegangen, der dann quasi das Passwort abgefragt hat. So viel kann ich berichten. Ich werde jetzt so schnell keinen Reset machen, aber das kann man dann irgendwann mal testen. Aber gut, jetzt haben wir es gefunden. Ist vielleicht auch gut, dass das so ein bisschen was versteckt ist, dachte ich mir so auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite dachte ich mir wieder, ja, aber das findet dann auch wieder keiner, oder? Also das ist irgendwie so,
ja, aber wenn du das brauchst, findest du das schon. Dann gehst du ins Netz und suchst und dann kriegst du die Info.
Ja, stimmt auch wieder. Andererseits lernt dann niemals jemand, der nicht danach sucht, dass das jetzt da ist, oder? Also ich habe ja tatsächlich, als ich das erste Mal danach geschaut habe, das in den Sicherheitseinstellungen gesucht, weil das irgendwie so die Richtung ist, wo ich das bei Mac normalerweise suchen würde. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht sollten sie dann da zumindest einen Hinweis oder sowas darauf machen, dass es das gibt. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, vielleicht kommt es ja auch noch, ist ja eine sehr frühe Beta. Ne? Kann man jetzt nicht ausschließen, dass es noch kommen wird. Gut. Okay, so von ganz neuen Sachen zu alten Sachen, beziehungsweise ausverkauften Sachen. Hier gerade kurz Newsblitz, ja, die HomePods sind ausverkauft. Doch.
Ja, aber das war ja zu erwarten, ne? Es war ja erst abgekündigt und dann ging es los. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geschaut, also in Deutschland ist es auch nicht mehr verfügbar. Mhm. Steht nur noch drin, ja, unter Vorbehalt ist er verfügbar, aber du kannst ihn nicht mehr kaufen.
Ja, also vielleicht haben sie irgendwo noch letzte Reste in den Läden stehen. Ja. Das könnte dann sein, da muss man dann explizit die Läden durchgucken. Aber offiziell ist er jetzt ausverkauft und online kann man ihn jetzt quasi nicht mehr bestellen. Also im Lager haben sie wohl scheinbar keine mehr. Ne? Ja, gut, damit geht also die Ära HomePod zu Ende. Klar, er ist noch nicht eingestellt, aber das ist halt eben jetzt quasi das Ende. Das Ende vom Anfang? Nee,
der Anfang vom Ende. Dann kommt hoffentlich bald der neue.
Ja, ne, da muss man jetzt mal abwarten, wie es da weitergeht. Es ist und bleibt irritierend, dass Apple sich da zum Beispiel beim Apple TV ja weiterhin drauf konzentriert. Auch wenn sie ja jetzt die Minis als Stereo mit Stereo-Support ja jetzt nachliefern mit tvOS 15, ne, hatten sie ja gesagt, dass die das jetzt kriegen sollen, aber ich glaube, da steht noch ein Firmware-Update für aus. Dann könnte ich das ja auch mal testen mit meinen zwei HomePod Minis. Das werde ich dann beides mal tun. Ja, gut.
Und die Frage ist auch, ob die Leistung bringen, ne? Wie die beiden HomePods zum
Beispiel. Nee, werden die nicht. Eher nicht. Die sind ja so schon schwachbrüstig, also da will ich halt eben jetzt auch keine High-Fidelity-Musik drauf hören, ne? Das haben wir ja auch damals schon gesagt. Du kannst da mal so Radio oder eine Playlist nebenbei dudeln lassen, ne, was dich nicht weiter interessiert von der Qualität her. Dafür sind die gut und auch um ein bisschen lauter zu machen oder einen Podcast laufen zu lassen oder so. Ne, alles gut, alles schön. Da sind sogar die HomePods, die großen, oft ein bisschen zu basslastig, wenn du laut Podcasts hören möchtest. Das war auch in der Vergangenheit schon immer so. Und das geht mit denen ganz gut, ne? Aber jetzt um hier Kinoatmosphäre in einem großen Wohnzimmer zu machen, wir haben ja ein großes Wohnzimmer und da braucht man also definitiv einen großen HomePod für. Da habe ich ja auch zum Beispiel einen von unseren großen HomePods drin stehen gehabt bisher.
Naja, ich habe ja auch einen HomePod und schade war halt nur, du hast keine Möglichkeit, ein externes Gerät da anzuschließen über ein über einen ganz normalen Klinkenstecker. Das sind so Sachen, die das fehlt. Also ich hoffe, dass die das bei einem neuen Gerät machen. Ich habe ja auch den Vorgänger noch, der iPod Hi-Fi. Der hat diesen Anschluss dran. Da kannst du ganz normal praktisch externe Geräte anschließen über den Klinkenstecker und oder ich habe auch noch ein Bluetooth-Modul, das auf diesen dreien, auf den alten Dock-Connector drauf sitzt. Das heißt, da kannst du auch jedes Gerät über Bluetooth anbinden. Das ist natürlich auch eine schöne Sache.
Ach ja, da ist noch dieser alte 30-Pin-Dock-Connector in der Mitte. Genau. Ne? Das ist der, ja.
Sehr schön. Also da hast du dann noch alle Möglichkeiten, externe Geräte anzuschließen. Mhm. Schade, dass sie das bei dem HomePod nicht gemacht haben. Das war immer so eine,
ja, genau,
so ein Makel.
Das wird natürlich auch irgendwann traurig enden. Ja. Also die teuren HomePods ohne eine Möglichkeit, da extern was drauf zu schießen. Wenn Apple sich entscheidet, nächstes Jahr AirPlay 3 zu bringen und das geht dann nicht mehr auf die großen HomePods, dann kannst du so quasi nur noch im Rückwärtskompatibilitätsmodus eine Zeit lang verwenden und dann sind sie draußen.
Ja.
So, und wenn ich dann drüber nachdenke, wie alt verschiedene hochwertige Stereoanlagen oder sowas sind, was Leute sich gekauft haben. Ich habe das, wie gesagt, nie gemacht, ne? Hatte ich ja eben mal angesprochen. Aber ich kenne Leute, die halt eben da teures Equipment haben. Und das ist ja auch okay. Da kann man sich ja auch 20, 30, 40 Jahre alte Dinger hinstellen. Wenn da gute Röhrenverstärker drin sind, gelten die ja heute wieder als gut.
Ja, die
waren nicht schlecht.
Also von der Technik her, der läuft doch die nächsten 10, 15 Jahre.
Mhm, genau.
Ohne Probleme. Das ist halt eine reine Software-Sache. Also das fände ich auch extrem schlimm, wenn das ausläuft.
Mhm, ja.
Also ich hoffe, sie lassen sich was einfallen damit.
Ja, kann man mal gespannt sein, mit wie lange sie das mitziehen werden. Vor allen Dingen in dieser Konstellation, dass der neue Mini ja eigentlich einen leistungsschwächeren Prozessor drin hat. Wie lange sie dann den HomePod noch aktualisieren werden, ohne dass sie ihnen das um die Ohren schlagen werden, wegen geplanter Obsoleszenz und Prozessor kann es doch eigentlich leisten und so. Das wird spannendes Thema. Wird aber wahrscheinlich auch stark davon abhängen, was sie da jetzt eventuell noch bringen. Und es läutet ja von den Dächern, dass da noch irgendwas aussteht. Ne? Dass das nicht komplett vorbei ist, dieses Thema. Das hatten wir ja auch letztlich da in den Interviews wieder so ein bisschen durchscheinen gehört. Und ja, gut, muss man mal abwarten. Die Audioabteilung, das ist ja jetzt alles wieder Audioabteilungsthema, auch eben das ganze Lossless-Thema und so, ist und bleibt spannend, aber konfus. Ja, gut. So, noch ein Thema bezüglich ausverkauften Sachen, und zwar das Space Gray Zubehör. Da hatten wir ja auch berichtet, dass das ausläuft. Das ist ja mit dem iMac Pro gekommen. Ja. Und da der ja eingestellt worden ist, war ja jetzt auch dann While Supply Lasts dann das Space Gray Zubehör noch zu bekommen. Das ist jetzt einer der Punkte, wo Sascha sich denkt, ja, wäre ich jetzt da gewesen, ne? Denn er hat nämlich noch, hatte er erzählt, dass er die gekauft hat?
Ja, er hat zugeschlagen, er hat sie uns doch gezeigt.
Ja, okay, gut, dann habe ich das bloß vergessen. Also Sascha hat ja dann an der Stelle noch zugeschlagen und sich das gesamte Paket dann noch einmal als Space Gray gekauft für sein zukünftiges Setup und ist da auch sehr, sehr glücklich mit und in diesem Sinne kann man dann nur noch mal sagen, hoffen wir mal, dass das dann auch bald dann irgendwie in einer neu aufgelegten Version wieder kommt.
Ja.
Ja, denn das ist ja schon eine schöne Farbe.
Ja, auf jeden Fall.
Muss ich ja dann auch immer sagen.
Ja, ich hatte mir ja, als ich 2019 auf der DubDub war, eine schwarze Maus geholt. Mhm. Ne, mit der Hoffnung, iPadOS mit Maus bedienen zu können und alles wird gut. Ja, hat ja nicht so geklappt, aber gut, ist ja ein bisschen später dann nachgereicht worden. Mhm. Und ich habe nur so viele alte Tastaturen von Apple hier rumfliegen, es würde keinen Sinn machen, mir hier noch mehr Equipment hinzulegen. Aber die schwarze Maus habe ich.
Ja.
Oder die Space Gray. So.
Sehr gut. Ja, ich habe jetzt auch nichts Neues gekauft. Ich habe halt eben hier noch, als die damals mit den eingebauten Akkus neu gekommen sind, habe ich einen ganzen Satz damals noch neu gekauft, alle drei. Und ja, genau. Du hältst das auch gerade hoch. Benutze ich immer noch, wenn ich mal eine externe Tastatur brauche, was ich selten tue in der letzten Zeit, da ich ja immer noch auf einen iMac warte, keinen Mac Mini mehr hier stehen habe und ansonsten halt eben höchstens mal so wie jetzt gerade dann hier das MacBook, das alte MacBook, ich benutze ja jetzt weiterhin, das hatte ich ja letzte Woche erzählt hier, dass das alte MacBook Pro mit dem Lüfter, weil ja der M1 Mac mit der aktuellen macOS Beta leider nicht die gesamte Länge hier aufzeichnen kann auf QuickTime, interessanterweise. Und deswegen habe ich jetzt auch diese Tastatur wieder ausgegraben, die ich fast nie benutze, Und die hat sich eigentlich auch fast nicht gelohnt, bei mir damals, die damals anzuschaffen. Aber das wusste ich natürlich nicht, dass mein iMac da direkt die Grätsche machen wird, ein halbes Jahr später. Und ja, gut. So benutze ich dann momentan immer so, um mal hier die Sachen auf dem iPad auszuprobieren. Obwohl, da habe ich ja jetzt eine Tastatur auch mit dem Cover drin und brauche deswegen die Tastatur ja nicht dringend. Die Maus und das Trackpad benutze ich dann natürlich mal etwas häufiger mal. Und die Maus, die benutze ich auch so immer noch aktiv jetzt an dem M1 MacBook Pro, die mit dem Lightning Ladestecker unten drunter. Die auch immer noch eine großartige Maus ist. Ich habe mich da ja sehr dran gewöhnt. Und die auch so selten aufgeladen werden muss, dass ich mich noch nie darüber geärgert habe, dass ich die unten drunter aufladen muss. Grins. Wie gesagt, eigentlich sehr schön. Apropos, das habe ich eben vergessen. Im Laden hatte ich ja auch noch Gelegenheit, kurz die neue Tastatur auszuprobieren an dem iMac. War natürlich auch testbar. Ich war schon fasziniert davon, dass der Touch-ID-Sensor auf der Tastatur gar nicht so eine glatte Oberfläche hat, wie man das von den Home-Buttons, von den iPhones oder von den Touch-ID-Sensoren von den MacBooks kennt, sondern die Oberfläche von diesem Sensor, die ist quasi so im Prinzip eigentlich einfach genau dasselbe Material, zumindest so vom Fühlen her, wie die anderen Tasten drumherum. Das Einzige, woran man die erkennen kann, dass das Touch-ID ist, dass die da so ein Metallringelchen auf der Taste so herausstehen hat, wie die alten Home-Tasten auf den iPhones damals. Ne? Die hatten ja auch dieses Metallringelchen drumherum. Das wurde damals ja benutzt, und ich vermute mal, das passiert hier auch, um das zu aktivieren. Ne? Also da ist quasi so ein Näherungssensor drin, der also mit ganz, ganz feiner Sense-Leitung quasi bemerkt, wenn ich da so mit dem Finger dran komme und da dann eine Kapazität zu messen ist. Und dann kann man quasi dann den Touch-ID-Sensor aktivieren damit. Ne? Deswegen gibt es diesen Metallring, und dann dieser Sensor da drin, den kann man quasi nicht als Sensor erkennen. Das sieht einfach nur aus wie eine Taste. Haben sie schon faszinierend integriert.
Mhm. Ja. Nicht schlecht.
Bin ich schon positiv überrascht gewesen. Ich muss allerdings an der Stelle auch sagen, ich habe dann natürlich gleich nochmal doppelt abkotzen müssen darüber, dass sie da jetzt wieder nicht diese Inverted T-Steuertasten drin haben. Ich habe ja hier bei der Tastatur, die ich eben hochgehalten habe, für die Videogucker gerade nochmal auch schon diese Tasten gehabt, wo die Links-Rechts-Tasten von dem Steuerkreuz halt eben größer sind, ne, und man die nicht ertasten kann, wie bei dieser alten klassischen Inverted-T-Konfiguration, zu der sie ja bei den M1 MacBook Pros zurückgekehrt sind. Und jetzt die iMac-Tastaturen haben ja jetzt wieder diese schlecht zu ertastende Variante. Ne? Und das finde ich schon schrecklich. Also ich bin sehr unglücklich darüber, dass da diese Tasten wieder drin sind. Ich hoffe sehr, dass sie das bei den Pro-Geräten nicht so machen. Dann würde ich mir sehr überlegen, ob ich die wirklich dauerhaft benutzen kann, weil das immer ein Krampf gewesen ist. Die ganze Zeit, die ich diese Steuertasten benutzt habe, habe ich mir immer gewünscht, gerade wenn ich Softwareentwicklung gemacht habe und sehr viel rechts und links machen musste.
Ja, habe ich gefühltes Verhalten, ne? Das kennt man. Und wenn die so nah aneinander sind, ist es schwierig.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe mich nie dran gewöhnt. Also, ne, das ist nicht so wie, das ist eine schreckliche Farbe, da gewöhnt man sich dran, sondern man haut halt eben immer vorbei. Man möchte da blind hinfassen, findet sie aber nicht.
Ja, ja. Man muss zumindest immer mal einen Blick riskieren manchmal.
Genau. Aber das ist halt eben genau das. Derjenige, der die designt hat, der weiß das nicht, dass das viele Leute oder versteht das nicht.
Da ist doch nicht nur einer, der das designt hat.
Ja, also oder irgendwo bei Apple gibt es Leute, die müssen immer, wenn sie in Richtung Cursor-Tasten greifen, auf die Tastatur gucken. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Weil das ist der einzige Grund, wie man da nicht Probleme mit haben könnte, die blind zu finden. Also, was aber eigentlich alle professionellen Leute, die ich kenne, machen wollen. Also ich gucke doch nicht mehr die, also irgendwann, ich habe nie 10 Fingerschreiben wirklich gelernt, aber mittlerweile weiß ich die Tasten auswendig. Das heißt also, ich gucke auch nicht mehr auf die Tastatur. Ich setze die an und dann schreibe ich. Ja? Ja. So, und genau so gucke ich natürlich auch nicht auf die Tastatur, wenn ich jetzt zu den Steuerkreuz greife.
Ne? Nee, normalerweise nicht.
genau das ist das Problem. Wenn man dann halt eben dann da immer genau die Tasten eben nicht erwischt. Und ich habe dann so oft hier irgendwie die Minustaste oder die Shift-Taste gedrückt, weil ich halt eben dann drüber gehauen habe oder sowas. Hm? Ganz, ganz komisches Ding. Bei den integrierten Tastaturen in den MacBooks übrigens noch viel schlimmer als bei der externen, weil man da ja zumindest den Rand zum Orientieren so ein bisschen hat. Das geht mit ein kleines bisschen Übung, aber in den MacBook Pros, wo man dann keinen Rand zum Orientieren hat, war das immer ganz schlimm. Hm. Oder bei dem MacBook auch, wo das ja auch schon drin war. Naja, gut, so. Aber das nur gerade als Anmerkung. Ansonsten übrigens die neuen Tastaturen vom Schreibgefühl sehr ähnlich zu der, die hier die neueste vorherige Version gewesen ist. Also ich würde mich wundern. Ja, genau. Also ich würde mich nicht wundern, wenn das genau dieselben Tasten, wenn das dieselbe Tastenmechanik ist. Das ist ja diese klassische, wie hieß die alte? Schere? Schere, ne? Scheren-Tastenmechanik.
Ja, danach Butterfly.
Genau, und ich liebe die persönliche auch sehr. Die hat einen sehr angenehmen Hub und angenehmes Verhalten und Ansprechen. Und die sind ja super zuverlässig auch. Ne? Also ich habe noch nie eine von diesen alten Apple-Tastaturen mit Betonung auf alten, also die Butterflies ausgenommen, noch nie eine von diesen Scheren-Tasten-Tastaturen gesehen, die mal irgendwie Probleme mit den Tasten gehabt hätte. Und die waren teilweise siffig, wenn ich die irgendwo in der Arbeit von anderen Leuten gekriegt habe oder so. Meine Güte nochmal. Und die haben
also ich habe noch eine mit Nummernblock und Kabel gebunden. Das ist noch so eine alte silberne. Die fühlt sich aber anders an. Also die ist vom Tippgefühl noch besser als hier diese neue mit Akku. Ich weiß nicht, ob es da so einen Unterschied gibt, aber so vom Feeling her war die noch besser.
Okay. Das ist ja sehr stark persönlicher Eindruck. Ne? Das hängt wahrscheinlich auch damit ab, wo man am meisten drauf geschrieben hat. Und ich glaube, ich habe auf diesen Scherentasten der neueren Generationen habe ich am meisten geschrieben. Einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viel. Und desto mehr man sich dran gewöhnt, desto mehr ist das zu Hause. Ne? Deswegen bin ich da vielleicht auch einfach dann oder ist wahrscheinlich jeder, der sowas viel gemacht hat, da mit einem BIOS vorbelastet. Vielleicht ist das bei dir ein bisschen anders mit dieser anderen Tastatur, dass du da.
Ja, halt die habe ich schon lange benutzt, kann schon sein.
Genau, ne? Dann, genau. Aber ich hatte ja auch schon mal erzählt, dass ich zum Beispiel mit den Tasten von dem MacBook, was ja das erste war mit den Butterfly-Tasten, was ich bekommen hatte, was aber ja auch noch so super flach war, nie wirklich warm geworden bin. Vom Schreibgefühl und auch von dem Hub, von der Höhe, was die Tasten haben, ist das immer fremd gewesen. Also ich habe da nie gerne drauf geschrieben. Das war immer ein, oh, das sind wieder die Tasten und dann so wieder dran gewöhnen. Ne? Und dann wieder andere Tasten benutzen, ha, das ist zu Hause. Ja, und dann wieder das, oh nee, die Tasten wieder. Ne?
Aber komm, machen wir nicht das Fass auch noch auf. Das wäre
ja,
schwierig. Genau.
Gut. Wo wir jetzt in der letzten Zeit schon immer über die Beats Studio Buds gerüchtet hatten, die sind tatsächlich jetzt auch gerade rausgefallen. Ist, glaube ich, letzte Woche schon gewesen, oder? Ne? Das war auf jeden Fall auch irgendwie im Rahmen unserer WWDC-Berichterstattung untergegangen. Ja. Und das hatte man ja so von den Kirchtürmen pfeifen gehört, weil irgendwie ganz viele Celebrities schon mit den Buds unterwegs waren und dann sogar schon auf Instagram schon massenweise Sichtungen gepostet worden waren. Und letzten Endes also das quasi incoming war, das konnte man annehmen. So, und jetzt sind sie also offiziell gekommen. Beats Studio Buds, der Name stimmt also tatsächlich, sind ab 24. Juni verfügbar. Das ist jetzt gerade der Tag, wo wir hier heute aufzeichnen. Also wenn ihr das hört, müsste man sie quasi schon bekommen können. Und letzten Endes geht es in die Richtung, was wir gerüchtet gesehen hatten. Also das sind halt eben sehr, sehr kleine, komplett schnurlose Kopfhörer, die allerdings anders als die Apple-Kopfhörer keinen Stamm außen vor dem Ohr haben, sondern eigentlich komplett sich ins Innenohr versenken bzw. reduziert im Außenohr zu sehen sind. Aber gar nicht so dominant, wie man das vielleicht jetzt erwarten würde, wenn man so In-Ears hat, die halt eben dann nur ins Ohr gesteckt werden. Und die haben schon eine interessante Erscheinung. Also die machen auch einen frischen Eindruck. Die sehen sogar im Vergleich zu AirPods interessant aus. Ne? Die sehen halt eben anders aus, aber schon spannend und sind auch bestimmt, glaube ich, konkurrenzfähig, so was das Design angeht. Die haben dann so ein bisschen was, so ein balkenartiges Element. Wenn man die im Ohr hat, geht das so schräg nach vorne runter so ein bisschen. Und ansonsten, wie gesagt, ist das zum Großteil ins Innenohr versenkt und man sieht eigentlich nur noch so ein kleines bisschen das ins Außenohr ragen und dann noch diesen designtechnischen Balken. Schaut euch das mal mit den Bildern am besten an. Ich erkläre das sowieso immer schrecklich. Und letzten Endes, sieht sehr spannend aus. Haben natürlich dann erwartungsgemäß Features, wie man das von den Sachen erwarten würde. Also Active Noise Cancellation ist drin, Transparency Mode wird unterstützt, Find My Support ist drin. Ohne Active Noise Cancellation halten die Kopfhörer alleine 8 Stunden, mit Noise Cancellation 5 und mit der Batterie im Case, so wie man das von den AirPods kennt, gibt es dann ohne Active Noise Cancellation 24 Stunden und mit Active Noise Cancellation 15 Stunden gesamt. Also etwas weniger, als man das von den AirPods vielleicht so kennt und letzten Endes dann, aber würde ich mal sagen, erwartungsgemäß. Ist jetzt nichts, was mich bei den AirPods groß bisher gestört hätte, dass ich mir gedacht hätte ich da mal nicht ein bisschen was mehr Saft auf den Dingern, weil man sie ja immer noch in das Case und schnell wieder ein bisschen aufladen kann. Ne? Und die Gesamtmenge, die man dann mit dem Case machen kann, da bin ich ja eigentlich nie in den Bereich gekommen, dass ich da Probleme hatte. Und man kann die ja, wenn man sie wirklich viel benutzt, kann man sie einfach abends aufladen, wenn man das iPhone anklemmt. Und dann hat man sich da auch schnell dran gewöhnt, dass sie morgens immer voll sind. Was ich aber selten tue bei den AirPods Pro jetzt zumindest, und bei den alten AirPods auch, weil die eigentlich nie leer waren. Ne? Also so ab und an habe ich die mal auf so einen G-Charger gelegt. Ne? Die neueren, und dann sind die halt eben sowieso voll gewesen oder auf der Arbeit mal angesteckt, so nebenbei oder so, und dann war das immer gut.
Also was sie noch sehr rausgestellt haben, ist, dass die kompatibel mit Apple und Android sind, wobei hast du schon mal versucht, die AirPod Pro oder so mit Android anzuschließen? Weiß ich gar nicht, ob das funktioniert.
Doch, das funktioniert. Okay. Die sind halt eben ganz normale Kopfhörer. Die kann man dann pairen über diese Pairing-Taste an der Box. Ne? Die nicht zu lange drücken. Irgendwann macht man auch ein Reset. Aber wenn man die irgendwie 5 Sekunden oder sowas gedrückt hält, dann macht man das Pairing an und dann kann man die mit Android-Geräten oder mit anderen Geräten, die jetzt nicht Apple-Geräte sind, pairen. Okay. Die Apple-Sachen kann man ja einfach dann mit dem Auto-Pairing machen. Ne? Da muss man sie ja dann nur einfach in die Nähe halten, dann geht das auf. Und das unterstützen die hier auch. Ne? Also das ist im Prinzip alles so das Paket, wie man das kennt. Was ich eben vergessen habe, ist, das Charging Case hat USB-C. Das finde ich für Beats großartig, weil hier die Beats Studio Pro, die haben ja noch Micro-USB dran. Das finde ich als jemand, der alles auf USB-C umgestellt hat, das geht mittlerweile gar nicht mehr. Ich muss dafür immer extra ein anderes Kabel rausholen, als für alles andere.
Ja, aber die Beats, die unterstützen bei Android halt Features wie Steuerelemente und den Gerätestatus, also Ladestatus der Batterien. Okay, das.
Aber soweit ich weiß, nur über die App.
Ja, nur über die App, genau.
Genau, so, und bei iOS ist das ja integriert ins System, genauso wie man das von den AirPods kennt. Und letzten Endes dann wahrscheinlich ein bisschen hübscher, aber wird halt eben auch gehen.
Aber echt eine coole Alternative auf jeden Fall.
Genau. Eine interessante Geschichte, die ich dann in dem Zuge jetzt noch aufgeschnappt habe, ist, dass sie in den Studio Buds jetzt nicht mehr einen Apple-Chip drin haben. Und das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen. Das heißt also, sie haben jetzt einen eigenen Chip. So wurde das da geschrieben. Und dieser hat also nichts mehr mit dem H1 oder W1 zu tun und unterstützt in diesem Sinne, und das finde ich jetzt auch ein bisschen was irritierend, kein iCloud-Pairing. Das heißt also, das geht nicht automatisch, ne, in dein, wird nicht automatisch in deinen iCloud-Account übernommen, und es gibt auch nicht dieses Auto-Switching, was die AirPods können.
Ja, sehr gut.
Wohlgemerkt.
Irgendeine Unterscheidung müssen sie halt machen. Ne?
Ja, aber warum machen sie das jetzt, wo sie das vorher gemacht haben? Ich habe ja hier die alten, die Studio 3, die haben ja den alten Chip drin, der hat ja auch kein Auto-Switching, ne? Das ist ja nur der neue gewesen. Ah, okay, gut, also das habe ich jetzt damit auch nicht erlebt, aber irritiert mich schon ein bisschen, warum machen sie das dann nicht damit? Also ich hätte jetzt eher an Streamlining gedacht, was solche Technologiethemen angeht, ne? Dass das eher ins Apple-Ökosystem einfließt, anstatt separat bleibt, und sie scheinen sich jetzt eher dazu entschieden zu haben, ihr eigenes Ökosystem weiterzumachen und da etwas Abstand von den Apple-Sachen zu nehmen. Oder irgendein Audio Engineering Manager hat entschieden, das muss differenziert werden.
Abteilung.
Ja, es bleibt wieder konfus. Wir sind wieder bei demselben Thema von vorher. Und auch da wieder, ich würde echt mal gerne mit dem entsprechenden Verantwortlichen da im Audio-Team sprechen, der diese Entscheidung trifft. Das ist alles konfus immer.
Wahnsinn.
Naja.
Gut. Ja, den Kostenpunkt könnte man noch nennen. Ja. $149.99 bzw. Euros.
Ja, ist das auch Euro? Ich habe noch gar nicht nachgeguckt.
Ja, ich habe die Seite gerade. Mhm.
Okay, selber, ja. Gut. Das ist ein in Euro natürlich.
Also nicht 99,95 Cent.
Ja, gut, okay. Aber das ist ein guter Europreis. Was haben die denn da bitte gezaubert, dass der Europreis der Dollarpreis ist? Wow. Also, ja. Keine Ahnung. Gut, das würde ich mir für andere Apple-Preise auch wünschen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja, gut. Aber letzten Endes, also wer überlegt, neue Schnurlose zu kaufen und sich da mal noch was anderes anschauen möchte, ich glaube, das ist jetzt eine schöne Alternative, die man sich mal überlegen kann. Ist ja auch mit 150 Euro jetzt gar nicht so wahnsinnig teuer. Ne? Die AirPods Pro sind ja schon deutlich teurer noch.
Ist ein guter Preis, auf jeden Fall.
Und dafür, dass da jetzt Noise Cancellation drin ist, also entweder da kommen jetzt bald AirPods ohne Pro mit Noise Cancellation und da sind jetzt die Beats einfach nur voreilend. Vielleicht haben sie ja auch da einen neuen Chip drin und sie wollen nur nicht verraten, dass das der Chip schon ist. Aber nee, warum sollte dann das iCloud Bearing nicht gehen? Ne? Keine Ahnung. Okay, also es bleibt konfus, aber klingt auf jeden Fall spannend. Ich werde sie jetzt nicht selber kaufen. Ich habe definitiv genug Kopfhörer gekauft, gerade in der letzten Zeit. Aber letzten Endes bin ich mal gespannt, was die ersten Tester so sagen werden. Vor allen Dingen auch, wie die Noise Cancellation ist und ob die denn jetzt audiotechnisch gut sind. Aber normalerweise jetzt so für unterwegs, würde ich mal sagen, sind das bestimmt gute Kopfhörer, wenn man mit dem Bassprofil von denen zurechtkommt. Ich nehme mal an, dass die auch wieder so ein Bassprofil haben werden, wie die Studio-Kopfhörer, die Sascha und ich haben. Muss man halt eben mögen. Ne? Für viele Musik ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, sehr, sehr unterschiedliche Geschmäcker. Ne? Also wenn es euch interessiert, anschauen. Gut, so, nächstes Thema. Es gibt eine kleine Änderung. Und zwar bisher gab es ja, wenn man ein Gerät gekauft hat, iPhones zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das alle Hardwarekäufe waren, iPhone, iPad und Mac. Aber bei den iPhones bekam man auf jeden Fall und bei den Apple TVs, glaube ich, auch TV Plus umsonst dabei. Hm? Genaue Details müsste ich, wie gesagt, nochmal nachschauen. Bisher hat man ein Jahr TV Plus dazu bekommen und Apple hat das jetzt zurechtgestrichen. Ab 1. Juli gibt es jetzt nur noch 3 Monate kostenlos dabei. Mir dünkt, sie wollen jetzt doch für TV Plus Geld haben. Ne? Ich bin ja jetzt auch rausgelaufen, gerade jetzt im Juni habe ich jetzt angefangen, für TV Plus Geld zu bezahlen. Ist ja wahrscheinlich jetzt bei vielen Leuten so. Apple hatte da ja so Verlängerungen mehrfach gemacht, kostenlos, ne? Nachdem man vorher kostenlos ein Jahr bekommen hatte, hatten das ja zwei oder dreimal verlängert, genau. Mhm. Und jetzt scheinen sie doch in die Richtung zu gehen, dass sie da jetzt Geld für haben wollen. Ich bin auch gerne überlegen, ob ich das jetzt wirklich noch brauche oder nicht. Oder ob ich jetzt, wenn ich For All Mankind, das habe ich schon zu Ende geguckt, die Staffel war recht kurz. Naja gut, aber ein, zwei Sachen wollte ich irgendwie noch geguckt haben. Dann werde ich es wahrscheinlich jetzt auch erstmal
stornieren lassen.
Genau, ich habe angefangen, darf ich erzählen. Ich habe, glaube ich, eine Folge schon geguckt, ja. Aber ich sage noch nichts. Ich muss noch ein bisschen mehr gucken. Gut, ja, aber wie gesagt, für die Leute, die das jetzt hören, vielleicht gerade schnell noch ein Gerät shoppen. Oder auch nicht, aber es wird auf jeden Fall jetzt nicht mehr so viel TV Plus geben. So, apropos Sachen angucken. Quatsch, ich habe nur gerade YouTube gelesen und habe was anderes gedacht. Hier geht es jetzt gerade um den YouTube-Channel Fjordstorm. Der hatte etwas berichtet, was mir zumindest neu war bezüglich iPadOS 15. Und zwar hat der entdeckt, dass in der Files-App, wenn man eine mit NTFS formatierte Festplatte anschließt, diese jetzt read-only gemountet wird, sodass man die also nur lesend quasi jetzt zugreifen kann.
Und das ist aber schon mal was.
Ja, genau. Das hat mich nämlich auch gefreut. Deswegen wollte ich es kurz erwähnen. Nicht, weil ich jetzt dauernd meine Festplatten mit NTFS formatieren wollen würde, aber gerade so im Arbeitsumfeld ist es gar nicht so untypisch, dass die Festplatten mit NTFS formatiert sind, gerade so von den Windows-Nutzern. Ja. Und das ist natürlich nicht falsch, wenn man sowas zumindest lesen kann. Und das freut mich sehr. Jetzt schreiben wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ja, macOS kann ja NTFS schreiben. Ja. Seit dieser legendären Kollaboration mit Microsoft, wo die da alles lernen durften. Und warum sie das jetzt so gemacht haben, weiß ich auch nicht. Aber immerhin haben sie jetzt
Read-Only. Lesen ist schon mal gut. Ne? Genau. Und bei Mac weiß ich noch, da gab es damals Tuxera, NTFS. Da musste man noch Zusatzsoftware installieren, um die Platten lesen zu können und schreiben zu können. Mhm. Das war schon wild.
Der hat doch richtig Geld gekostet, ne?
Ja. Also den brauchte ich, keine Chance. Muss ich damals holen. Aber da war ich auch froh, dass ich irgendwann dann...
Ja, genau.
Alles das, unterstützt bekommen habe.
Das war eine Zeit, wo diese Microsoft-Sachen noch so waren. Ne? Mit dem Windows Media Codex war das auch so, dass man die damals kostenpflichtig besorgen musste für den Mac. Ne? Für Leute, die so in den Nuller 2000er Jahren sich mit dem Mac beschäftigt haben, da gab es auch noch so Codec-Packs, die man dann immer installieren musste und die waren dann nur so semi-offiziell von Microsoft. Irgendwann hat Microsoft die dann gekauft. haben sie aufgegeben und das kostenlos angeboten. Aber vorher waren die tatsächlich kostenpflichtig. Und das war immer ein Kampf, diese Windows-Media-Sachen abzuspielen. Mann, kann man da froh sein, dass sich das mittlerweile alles hier auf MPEG-4 und AAC eingeschossen hat. Also H.264, H.265 hat echt viel, viel gerade gezogen, was vorher ein unglaubliches Codec-Chaos gewesen ist. Ja. Da kann man schon sehr froh sein, dass das so viel besser geworden ist und vor allen Dingen auch, dass die einzelnen Plattformanbieter da jetzt nicht mehr so eine Hebelgewalt mit ihren eigenen Codecs drauf haben. Ne? Denn die Apple-Sachen, wenn ich die von Apple bekomme, die kann ich ja problemlos auf Windows oder Linux abspielen oder die Microsoft H.264-kodierten Sachen auf dem Mac und so weiter. Ne? Das ist alles kein Problem mehr. Das ist auch ein sehr, sehr erwähnenswerter Fortschritt, wo man drüber nachdenkt. Okay, gut. So, das nur gerade als Anmerkung. Jetzt noch ein Thema, was ein bisschen ernst zu nehmen da ist, denn es ist eine kleine Sicherheitslücke entdeckt worden von dem Sicherheitsforscher Karl Schuh. Ich habe das bestimmt total falsch vorgelesen, weil er Karl Schau oder sowas heißt. Sorry dafür. Normalerweise ist Sascha immer hier der Namensbatscherer, aber er ist ja nicht da. Minty-Kuh haben wir übrigens gleich auch noch, Sascha. Hint, hint. ja gut, aber hier, Karl Schuh hat etwas rausgefunden, als er mit WLAN-Hotspots und SSIDs, also den Namen von den WLANs, experimentiert hat. Und zwar hat er eine SSID, also einen WLAN-Namen gemacht, wo er mit testen wollte, ob String Parsing eventuell Sicherheitslücken drin hat. String Parsing, für die Leute, die das nicht kennen, wenn man in C oder auch in den Apple Frameworks, die ja auf C basieren, solange man jetzt nicht Swift macht, benutzt und dort jetzt Formatthemen behandeln will, das Formatieren von Strings zum Anzeigen, genauso wie das Einlesen von Strings, wird dann oft mit Format-Specifiern gemacht. Die sind dann einfach in einem String schreibt man dann Formate, indem man ein Prozent als das sogenannte Escape-Zeichen schreibt und dann dahinter dann entsprechende Formatinformationen angibt. Also zum Beispiel sagt, ich möchte einen Integer mit so und so vielen Stellen anzeigen, zum Beispiel mit führenden Nullen und sowas. Das kann man dann an solchen Format-Specifiern angeben oder zum Beispiel irgendwie eine Hexzahl ausgeben lassen oder eine Binärzahl oder Strings in verschiedenen Formaten und, und. Also da kann man sehr, sehr viele Sachen mit machen. Und das ist aber gerade beim Einlesen traditionell ein Sicherheitsproblem, weil manchmal die Entwickler an der Stelle pennen und dann die Strings, die reinkommen, einfach durch so einen Parser durchschicken und dieser Parser halt eben auch die Sachen, die dann in diesen Strings eingegeben worden sind, auch parst. Und dann kann das schon mal passieren, dass man sich da eine Sicherheitslücke mit aufmacht. Deswegen wird sowas gerne getestet. Ja? Und wohlgemerkt, ne, diese Kommandos, die fangen immer mit Prozenten an und haben dann Buchstaben dahinter und solche Geschichten. Und entsprechend hatte hier Karl Schuh eine SSID konfiguriert, die hieß hier, ich lese sie jetzt nicht komplett vor, damit das nicht nachher jemand abtippt, aber hier so, das fängt an mit Prozent P, Prozent S, Prozent S. Und dann geht's weiter so in dieser Richtung, noch ein paar Mal. Und letzten Endes also sind das so diese Formatangaben. Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn. Er hat also eine SSID eingerichtet, also einen WLAN-Namen, der so lautet, also so anfing, wie ich gerade angefangen habe, und hat dann ein iPhone versucht, darauf zu connecten, hat also das in der Liste gesehen, angezeigt bekommen. Das wird auch korrekt gemacht. Tippt dann drauf in den WLAN-Einstellungen. Das iPhone versucht, sich dazu zu verbinden und resettet. Also nicht das ganze Gerät, sondern den WLAN-Stack. Das heißt, man sieht oben den WLAN-Schalter einmal kurz aus und wieder angehen. Ja? So, dann sieht man das Rädchen drehen, dass er sich neu verbindet nach dem Einschalten. Er versucht, sich automatisch wieder auf das vorherige WLAN zu verbinden und resettet den WLAN-Stack wieder. Das heißt, der Schalter geht wieder aus, wieder an, er fängt wieder neu an. Und das macht er dann ewig. Er bleibt also dann in einer Loop dort hängen. Das heißt, er hat es tatsächlich geschafft, über diesen Formatstring in dieser SSID, dass der WLAN-Stack quasi tot ist. Ja, das heißt, der resettet sich immer selbst, startet dann wieder neu und fällt dann aber wieder in das Problem rein. Jetzt könnte man sich denken, haha, schalten wir einfach das WLAN ab, ja, oder gehen aus Reichweite, wenn das jetzt ein böses gewesen wäre, dann müsste sich das ja bestimmt erledigt haben. Nee, bleibt dabei. Ja, das iPhone hat sich wohl diese SSID gemerkt und versucht, die dann wieder zu connecten beim Neustart. Und da es ja die ganze Zeit am Neustarten ist, kommt man da gar nicht rein, das irgendwie zu verändern, was er versuchen soll zu connecten. Und dann stürzt es ja sofort immer wieder ab. Ja, so, kommt man also nicht weiter. Ja, Reboot funktioniert auch nicht. Kommt da wieder hoch, versucht sich wieder automatisch zu connecten, stürzt ab, geht wieder los. Ja, so, das heißt, der WLAN-Zugang ja auf diesem Phone, wenn man das einmal getriggert hat, ist quasi tot, solange wie man nicht einen Reset von den Netzwerkeinstellungen macht. So, das ist dann die Lösung. Das fällt einem natürlich dann auch irgendwann ein, wenn man über Resetten nachdenkt. Ne? Das ist dann noch so ein Zwischenschritt. Im Zweifelsfall hätte ich jetzt das System resettet und neu eingespielt, was bestimmt auch geht, weil das ja alle Software quasi einmal löschen soll. Sofern das richtig implementiert ist, kann man da immer von ausgehen, dass dann auch sowas behoben wird. Aber ja, ne? Ist schon faszinierender Fehler, vor allen Dingen, wenn du halt eben Leuten was Böses willst, ja, kannst du sie dann damit dann dazu bringen, dass sie erstmal ganz schön ans Rudern kommen, was ihr Gerät angeht. Ich würde mal wetten, dass das auch wahnsinnig viel Strom ziehen wird, weil das ja die ganze Zeit am Resetten ist, ne, am Crashen ist, am Neustarten ist. Also ich würde mir wünschen, dass Apple das zügig mal fixt jetzt bei Gelegenheit. Denn sowas sollte natürlich nicht passieren. Das können wir auf jeden Fall mal so sagen. Das ist natürlich auch ein Anfängerfehler. Ne? Muss man auch gleich dazu sagen. Also sowas kriegt eigentlich jeder Softwareentwickler, spätestens wenn er von der Hochschule kommt, eigentlich beigebracht, dass man sowas so nicht einfach ungeprüft durchreichen sollte. Ne? Das sollte jedem klar sein. Aber leider kommt das natürlich nicht bei jedem an, dieses Memo, wenn man das irgendwo verteilt. Genauso passiert es dann auch immer wieder mal, dass sowas auch bei Apple mal durchrutscht. Das ist natürlich auch einfach nur ein großer Haufen von Softwareentwicklern letzten Endes. Ne? Ja, gut. Also, wer es mal hört, wie gesagt, es ist nicht todbringend, es macht nichts kaputt. Ne? Das nochmal betont an der Stelle. Ne? Also, es gibt keine Hardware-Schäden und Apple kann das mit Software auf jeden Fall fixen. Und sollte man tatsächlich damit ein Problem haben, kann man halt eben die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Nur da als Vorwarnung, das ist ja dann immer ein bisschen blöd, weil er vergisst halt eben dann alles, was mit Netzwerk zu tun hat. Muss dann also im Zweifelsfall auch wieder Passwörter für bekannte WLANs eingeben. Ne? Das ist leider ein bisschen blöd. Ich würde mir wünschen, dass es dann noch einen Zwischenschritt gibt, dass er nicht die ganzen Passwörter wegschmeißt. Ja, das ja, ein bisschen doof. Gut. So. Ja, nächstes Thema, nur mal einmal kurz angerissen, gibt es noch nicht viel zu erzählen, aber ich wollte mal hier aufzeigen, dass die Einschläge näher kommen bei Apple, was das Thema App Store angeht. Wir hatten ja ausgiebig bei dem Thema Epic versus Apple nur berichtet, wie es um diese Fragestellung, sollte Apple hier andere Abrechnungssysteme im App Store erlauben oder sollte der App Store geöffnet werden im Sinne von, dass auch andere App Stores auf der Plattform möglich sein sollen oder sowas gesprochen. Und interessanterweise, ich weiß jetzt nicht genau, ob das alles durch Epic ausgelöst ist, aber interessanterweise scheinen überall jetzt plötzlich Investigations loszugehen. Wir hatten ja letztlich schon mal ganz kurz schon über die EU gesprochen, die da ja schon tätig sind und ja jetzt auch schon ein Preliminary Finding hatten, wo sie also gesagt haben, das sieht mir sehr danach aus, als müssten wir da einschreiten und Apple Vorschriften machen, wobei da ja noch nicht weiter gesagt worden war, was sie dann wirklich tun wollen und dann noch mit Apple sprechen wollten in dieser Richtung, dass also jetzt dann was vorgeschlagen werden soll von Apple, was man da tun könnte, um diese Probleme zu verhindern. Da ging es natürlich jetzt vor allen Dingen im Fokus um diese Geschichten, die bei der EU war das, glaube ich, Spotify gewesen, die das eingebracht hatten. Ne? Da ging es ja darum, dass Apple Music selber keine 30% an Apple bezahlen muss und Spotify aber eben 30%, beziehungsweise dann im zweiten Jahr dann 15% an Apple zahlen muss und letzten Endes dann also Apple einen Wettbewerbsvorteil hat, was auch ganz eindeutig der Fall ist. Ne? Das ist definitiv ein Problem, was gelöst werden muss für die Zukunft. Und dann halt eben noch zusätzlich dann noch diese Themen wie halt eben hier allgemein das Finanzierungsmodell vom App Store und diese Geschichten. So, und bei dem Thema ist jetzt in Deutschland auch das Bundeskartellamt tätig geworden. Die haben jetzt gerade gesagt, sie ermitteln jetzt gegen Apple wegen Praktiken rund um den App Store und die Frage, wie die Praktiken von Apple rund um den App Store die anderen Business-Aktivitäten von Apple beeinflussen. Also Sie sehen da auch diese Einflussnahme auf andere Business Units oder halt eben dann logische Dinge, die Sie nebenbei verkaufen, wie Apple Music zum Beispiel. Und das passiert halt eben jetzt momentan überall. Ne? Zwei Punkte weiter in meinem Feed las ich dann, dass in Frankreich im September da auch ein Gerichtsverfahren losgeht zu dem Thema. Also ne, gerade auch in Europa geht es jetzt rund. Ne? Das wird spannend da zu sehen, in welche Richtung sich das einschießen wird. Interessanterweise übrigens von Epic versus Apple noch nichts gehört. Also die Richterin scheint noch keinen Entscheid
getroffen zu haben. Ne?
Ja, genau. Ne? Also
ja, klar, ist halt Aufgabe vom Bundeskartellamt, ne, dass die über solchen Sachen starten und die Sachen überprüfen. Mal abwarten, was es gibt.
Richtig. Genau, mehr kann man natürlich momentan nicht tun. Es lässt sich halt eben lediglich annehmen, so wie wir das vorher schon gesagt hatten, dass scheinbar jetzt was fällig wird. Ne? Also irgendwas muss passieren, dass Apple nicht diese unfaire Vorteilnahme machen kann. Und wie extrem das jetzt ausgelegt werden wird, das wird wahrscheinlich die spannende Frage, aber es wird was passieren. Ne? Da kann man sich, glaube ich, sehr sicher sein. Ich bin mal gespannt, was Apple jetzt vorschlagen wird. Ne? Ob sie da jetzt zum Beispiel einfach sagen, hier, wir machen halt eben eine Schnittstelle für Payment und dann können sich da unterschiedliche Payment-Anbieter einklinken und unser Finanzierungsmodell basiert dann darauf, dass die Payment-Anbieter dann letzten Endes an uns was bezahlen müssen oder sowas, könnte man ja potenziell dann machen. Aber ob das dann letzten Endes eine Lösung ist, weil das ja dann immer noch auf demselben Wege dann irgendwie dann zum Beispiel dann jetzt irgendwie Tantiemen fordern würde oder so, das weiß ich natürlich nicht. Also das ist ein komplexes, verflixtes Thema. Ne? Also das ist nicht so, das ist so einfach mal beantwortet, da hatten wir letztlich schon drüber gesprochen. Ja, genau. Warten wir jetzt auch erstmal ab und dann schauen wir mal, was so die ersten Vorschläge sind. So, nachdem wir eine lange News und wir haben was zu berichten, Runde haben, kommen wir jetzt mal endlich wieder zu einer Gerüchterunde. da ist einiges an spannendem Zeug zusammengekommen. Fangen wir erstmal an mit den vermissten MacBook Pros. Wir hatten ja schon letzte Folge nochmal erwähnt, dass eigentlich die MacBook Pros wohl zur WWDC kommen sollten, aber dass es wohl Verzögerungen bei der Lieferung bzw. bei der Massenproduktion der Mini-LED-Displays für die kommenden MacBook Pros gegeben haben soll und dass sie dementsprechend jetzt geschoben haben. Und jetzt wurde gerüchtet, dass das gar nicht so lange geschoben worden ist, denn es heißt, dass jetzt im dritten Quartal 2021 die Massenproduktion starten soll. Ja, wir sind ja jetzt hier gerade Ende Juni, das heißt also Q3 startet quasi jetzt schon in wenigen Tagen, ne? Weil Juli ist ja dann schon drittes Quartal. Und geht dann natürlich bis September, also das ist noch ein bisschen Spielraum. Und das heißt ja auch noch nicht, dass die Geräte sofort kommen, das heißt nur, dass sie die Massenproduktion starten. Das kann dann auch noch ein, zwei Monate dauern, bis dann das Event kommt, je nachdem, wie viel Massenproduktion sie laufen haben und wie viel sie vorproduzieren wollen. Und aber letzten Endes bleibt es zumindest dabei, dass die neuen MacBook Pros scheinbar incoming sind. Also für Leute, die jetzt gerade neue MacBook Pros kaufen wollen, so wie Sascha zum Beispiel. Da muss man jetzt noch ein kleines bisschen gedulden.
Wird auch ein schönes September-Event.
Ja, also ist natürlich dann die Frage, knubbelt sich dann wieder alles im September? Das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon gehabt. Ne? Mhm. Beziehungsweise wann kommen dann die iPhones und iPads und was dann alles im Herbst noch kommen soll? Und wollen sie das dann auch in den September packen oder machen sie das vorher? Vorher ist
aber so ein Keynote-Feuer wie letztes Jahr.
Ja,
jeden Monat eine.
Genau, richtig. Ne? Jede Woche eins.
Ja, so in etwa.
Machen sie hoffentlich nicht. Also ich finde ja nichts schlimmer als dieses zerstückelte, dann bitte ein großes Event. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch der Einzige. Oder wir. Ja, gut. Okay, also wie gesagt, ein drittes Quartal Massenproduktion soll in diesem Zeitrahmen anlaufen. Hört sich also so an, als käme da bald was. So, unser lieber Freund John Prosser hat ein kleines Titbit zu dem iPad Mini 6 geliefert. Und zwar hat er mal wieder Renderings anfertigen lassen. Also muss er wohl irgendwelche Fotos gesehen haben. Ja, er macht ja immer diese Renderings oder lässt sie machen von einem befreundeten Menschen, der 3D-Modelle
Renderings bei Ian
machen kann. Bei Ian? Mhm. Ja, okay, nicht drauf geachtet. Also er macht das ja immer so, damit er seine Quellen nicht aus Versehen verrät, weil man ja oft aus Fotos Dinge ablesen kann, die Apple eventuell befähigt, dieses Leck zuzumachen. Und deswegen hat er ja angefangen, die Originalbilder nicht mehr zu posten, sondern stattdessen halt eben Renderings zu machen von den Sachen, die er gesehen hat. Das heißt also, immer wenn so Renderings kommen, dann hat er dann im Hintergrund was gesehen. Er sagt das dann nicht mehr ausdrücklich jedes Mal, ne? Aber er erklärt das immer nochmal dazu. Manchmal dazu. In diesem Fall hat er jetzt ein Design vom iPad Mini gezeigt, nämlich dem, er nennt das Mini 6, dem kommenden iPad Mini. Dieses soll im Prinzip eigentlich schon erwartbar jetzt an das Pro-Design angepasst werden. Also auch diese flachen Kanten bekommen, wie wir das vom iPad Pro kennen. Das ist ja mittlerweile auch schon bis zum iPad Air durchgetröpfelt. Aber das iPad Mini 5 hatte ja bisher noch das alte Design. Und das stand ja quasi immer noch aus. Das hat ja auch immer noch einen Home-Button. Und an der Stelle wird es also jetzt zwingend notwendig, dass sie das mal anfassen. Und das scheinen sie jetzt auch tatsächlich in etwas größerem Stile getan zu haben. Denn erstens soll es halt eben, wie gesagt, das Pro-Design bekommen. Zweitens soll es ohne Home-Button kommen. Das heißt, wir können annehmen, dass es, also mein Wunsch wäre ja Face ID drin hat, aber es könnte natürlich auch sein, dass sie diesen Touch ID Power Button benutzen, den sie bei den iPads ja verwenden. Das muss man dann mal abwarten. Das wurde jetzt hier nicht explizit gesagt. Dann wurde gesagt, dass die Minis deutlich bessere Lautsprecher bekommen sollen, was auch nachvollziehbar ist, weil das ja immer noch dieses alte, leicht abgerundete Design ist von vor Jahren, wo sie dann logischerweise auch jetzt die Lautsprecher nicht groß angefasst haben. Und wir wissen ja, das Apple Lautsprecher Engineering Team, es feuert momentan so auf allen Zylindern. Und in dem Sinne freue ich mich tatsächlich jetzt schon. Ich habe ja tatsächlich vor, ein Mini zu kaufen, wenn es bezahlbar und so ist, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte ja gerne noch mal ein kleines, besser zum Lesen geeigneteres iPad haben, was für mich diese Größe ist. Und ich freue mich da also auch drauf, da jetzt ein bisschen was, einen besseren Lautsprecher drin zu haben. Das wird bestimmt sehr schönes Ding. Prosser scheint es wohl gehört zu haben oder hat zumindest berichtet bekommen, wie es sich anhört. Und es soll eindrucksvoll sein für die Größe. Und das haben wir ja auch bei den iMacs schon mal gehört letztlich. Also das können die momentan. In dem Sinne bestimmt spannend. USB-C soll es natürlich auch haben, aber gut, das ist dann von dem Design abgeleitet. Alle Pro-Design-Geräte haben ja auch USB-C-Anschlüsse gehabt. Die iPad Airs haben ja auch USB-C bekommen. Und in dem Sinne wäre das dann nur konsequent. Das ist natürlich auch schön. Und eine letzte Sache, die gesagt wurde, die ist, dass eventuell, das war nicht so hundertprozentig sicher, ein kleinerer, an das iPad Mini von der Größe her angepasster Apple Pencil noch in Arbeit sein könnte. Das lässt sich natürlich nachvollziehen, wenn man mal so einen aktuellen Pencil neben einen Mini hält. Das wird nämlich schwierig. Und in dem Sinne könnte ich mir also vorstellen, dass sie da tatsächlich eine kürzere Version machen werden. Der ist ja doch arg lang. Also ich sage jetzt nicht übertrieben lang, jetzt vielleicht, das muss mir jemand sagen, der den häufiger benutzt als ich, aber es ist schon so, dass der jetzt nicht so lang ist wie so ein klassischer Kugelschreiber oder sowas, sondern schon länger. Und in dem Sinne könnte man den natürlich dann auch noch ein bisschen kürzen und hätte dann für den Mini dann da bisschen was Besseres. Vor allen Dingen könnte man den dann an die Seite machen, ohne dass er überragt rechts, oben und unten, wenn man den auch so per Magnet dann dran machen können würde. So, dann noch ein weiteres Gerücht, in diesem Fall hier von Bloomberg reingekommen. Und zwar geht es um die kommenden iPad Pros. Da haben wir ja bisher noch gar nichts drüber gehört. Und zwar diese iPad Pros, die sollen jetzt eine Glasrückseite bekommen, so wie das bei den iPhones ja schon der Fall ist. Und dann, oh Wunder, oh Staune, ein magnetisches, schnurlos ladendes System unterstützen. In Klammern MagSafe, Klammer zu. Do. Also, da habe ich ja erstmal einen Moment gestutzt. Und dann wieder so, aha, okay. Und da wollen sie das iPad mit laden? Das ist aber bei 15 Watt grenzwertig. Ja, wir wissen ja, MagSafe, zumindest das, was auf dem iPhone drauf ist, schafft 15 Watt als Fast Charging. Und das ist natürlich jetzt für so ein großes iPad nicht so wahnsinnig viel, vor allen Dingen für so ein ganz großes. Ja, so, und das hat ja dann auch noch mit entsprechenden Verlusten und so zu kämpfen, das System. Also da das ja ein G-Charger ist, ein klassischer, und der bis hin zu 50% Verlustleistung haben kann. Also das ist natürlich dann schon spannend. Aber hier wurde darüber spekuliert, dass da eventuell eine verbesserte Technologie drin sein könnte. Wohlgemerkt könnte. Das war nicht explizit gesagt worden, dass es so kommen soll. Aber es wurde hier erwähnt, dass Apple da wohl ein Startup übernommen hat, welches Power by Proxy heißt. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, obwohl ich sowas mit Interesse verfolge, wenn ich das irgendwo sehe. Und dieses Startup soll wohl an einer Technologie arbeiten, die von der groben Idee so aufgebaut ist wie die Key Charger, also mit Spulen auf beiden Seiten arbeitet, in diesem Fall mit 65 mm Spulen, also auch relativ kleine Spulen, die so in die Richtung gehen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Key Charger, die Key Spulen standardmäßig sind, aber das geht so in die Richtung 65 mm vielleicht, würde ich jetzt mal sagen. So, und diese Startup soll wohl dem Hörensagen nach 100 Watt durch so eine Spulenkombination durchbekommen. So, mit wie viel Abwärme wissen wir nicht. Ja, aber das muss wohl vielversprechend sein, weil Apple hätte die ja jetzt bestimmt auch nicht übernommen, wenn da nicht irgendwas dahinter ist, was kaufenswert gewesen sein könnte, würde ich jetzt mal annehmen. Außer sie haben jetzt wieder nur das Engineering-Team kaufen wollen, was sie auch schon mal tun. Also das kann man dann auch nicht ausschließen. So, aber wenn das tatsächlich so wäre und sie hätten da jetzt eine Technologie, mit der sie bis zu 100 Watt potenziell laden könnten, dann wäre das tatsächlich sogar so, dass wir jetzt orakeln könnten, dass da ja eigentlich sogar MacBooks mitgeladen werden könnten. Das wäre natürlich spannend. Andererseits muss ich dann wieder sagen, WTF. Ja, jetzt haben sie gerade MagSafe mit Key-Kompatibilität fürs iPhone angekündigt und jetzt kommen sie wieder mit einem weiteren System noch, was dann inkompatibel vielleicht, das wissen wir jetzt nicht genau, inkompatibel dazu ist, sodass das alles wieder geändert werden muss. Uiuiui, die Zubehörhersteller werden sich freuen. Ja, also, ich weiß es nicht.
Wäre dann der dritte MagSafe. Erst von der Watch, dann vom iPhone und jetzt für die MacBooks.
Oder ja, genau genommen gibt es ja auch den Original MacBook.
Ja, klar.
Noch, also vier sogar. Und jetzt kommt ja noch einer für die MacBooks angeblich. Das wird ja dann auch nochmal spannend. Also momentan überall recht, also MagSafe überall, vorne, hinten, rechts und links. Also wir nehmen das natürlich mit dem üblichen Grain of Salt für Gerüchte. Ne? Also wie so üblich nicht zu viel reininterpretieren und das muss man mal ein bisschen laufen lassen. Vielleicht präzisieren sich dann auch die Aussagen noch etwas. Vielleicht 100 Watt könnten vielleicht auch übertrieben sein. Vielleicht ist es nur die Hälfte, aber das wäre immer noch deutlich mehr als die 15 Watt, die sie beim iPhone durchbekommen. Und vielleicht ist es ja dann doch kompatibel mit dem G-System und oder man kann es zumindest kompatibel auslegen. Hat dann zwei Spulen drin oder sowas, ich weiß es nicht. Und dann könnte man das natürlich tatsächlich sehr schön machen, mit der Annahme, dass die nicht mehr so eine Verlustleistung haben dürften. Ne? Also wenn ich da jetzt 50 Watt laden will, dann möchte ich jetzt nicht 50 Watt Verlustleistung zusätzlich nochmal haben. Das würde mich natürlich dazu nötigen, das überhaupt nicht zu benutzen, weil das kann ich nicht mehr vertreten bei solchen Summen. Bei dem iPhone kann man ja noch sagen, mein Gott, ja, das sind 5 Watt. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass jeder sein iPhone auf so einem Qi-Lader liegen hat und dann bei 5 Watt dann nochmal 5 Watt
Hitze verlust hat. Das ist richtig viel Zeug.
Das tut richtig weh, wenn man drüber nachdenkt, dass das ja auch immer noch
das ist mit, nicht grün.
Genau das ist der Punkt. So. Und ich glaube, das kann sich Apple auch nicht leisten. Nee. Deswegen wird das spannend, jetzt zu sehen, was sie dann da konkret tatsächlich machen, wenn da sowas kommt und was es dann werden wird. So, was hier noch erwähnt wurde, das ist, dass das auch Reverse Charging unterstützen soll. Da hätten wir also unser Reverse Charging wieder, was nie ins iPhone gekommen ist. wäre natürlich da vielleicht ein bisschen besser aufgehoben, wenn man da jetzt irgendwie hier seine AirPods oder eventuell auch sein iPhone dann mal ein bisschen was mit aufladen könnte. Aber hatte ich ja auch damals schon gesagt, finde ich genauso unpraktikabel, wie ich das mit dem Kabel bisher mit meinem iPad Pro auch nicht gemacht habe, weil wenn ich dann nämlich mein iPad da den ganzen Tag mit dem iPad-Akku durchbringe, dann ist das super, auch mit Cellular und unterwegs und so. Aber wenn ich damit dann jetzt mein iPhone auflade, dann ist das iPad auch 3/4 leer. Ja, und dann kann ich das wieder nicht mehr ordentlich brauchen. Also nehme ich dann lieber ein ordentliches Akkupack mit, wo ich das iPad nicht mit leer mache. Das ist dann immer noch deutlich besser und auch dann für beide zu brauchen, sollte ich auch mal das iPad aufladen müssen und nicht nur in die andere Richtung. Ja, also so wahnsinnig heiß macht mich jetzt dieses Thema Reverse Charging nicht, wollte ich damit sagen. Ja, gut, okay. So, dann haben wir ein paar Gerüchte zum iPhone 13, in diesem Fall hier von Dixon, ne? Ja, genau, nicht Dickinson, das hatte ich gerade auf der Zunge liegen, Sunny Dixon, auch einer der alteingesessenen Leaker, der sich immer wieder mal meldet. Und in diesem Fall hat er ähnlich wie Prosser Mockups vom iPhone 13 gemacht und hat halt eben gesagt, dass er da entsprechend Bilder gesehen hat und im Prinzip eigentlich gar keine großen Überraschungen. Das hatten wir zumindest alles so weit schon mal so ein bisschen was erwähnt bekommen. Der Kamerabuckel von den Nicht-Pro-Geräten soll sich ein kleines bisschen ändern. Bei seinen Mockups sind die beiden Linsen, die bei den Nicht-Pro-Geräten ja drin sind, jetzt diagonal angeordnet. Also eine Linse links unten und eine rechts oben. Und dann das Mikrofon und der Blitz sind dann jetzt halt eben dann irgendwie anders angebracht. Bisher waren die beiden Linsen von hinten gesehen auf der linken Seite, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Und dann die anderen Sachen rechts daneben. Aber im Prinzip eigentlich nur ein bisschen was kosmetische Umstellung. Und viel mehr kann man da auch nicht sehen. Er meint, dass das Pro Max von den iPhone 13 ein Ticken größer sein könnte. Aber das ist wohl scheinbar nur von einem Foto abgelesen. Da weiß ich jetzt nicht, ob man sich da sicher sein kann, dass das wirklich stimmt. Aufgrund dessen, dass die anderen gleich groß sein sollen, weiß ich jetzt nicht, was man davon halten kann. So, aber jetzt eine Sache, wo sich Thorsten sehr darüber freuen wird. Und ja, zwar, die Minis sind wieder da.
Ja, aber das wird anscheinend auch das letzte Mini werden.
Ja, da sind wir uns nicht sicher. Das wurde ja schon weggerüchtet.
Ja.
Also es hieß ja, ich glaube, Ming-Chi Kuo hatte das gesagt vor einem halben Jahr oder so schon, dass die iPhone 13 kein Mini im Lineup geplant hätten. Ne? Also für quasi jetzt das Herbst-Lineup, das nicht mehr geplant wäre. Und wenn das jetzt doch kommt, was ja jetzt hier Sunny an der Stelle sagt, dann würde das bedeuten, Apple hat sich da umentschieden. Das würde dann bedeuten, dass die Verkaufszahlen doch besser gewesen sind, als wir oft so erzählt bekommen haben. Die Zahlen, die so von außen kommen, sind ja auch oft nicht so wirklich richtig, sagt Apple ja selber auch immer. Deswegen kann man da auch nie so hundertprozentiges Vertrauen rein setzen. Und wenn das jetzt wirklich stimmt, und da wurden jetzt halt eben tatsächlich auch Minis dann wohl scheinbar gesehen, dann würde das bedeuten, dass das jetzt zumindest für das Jahr 2021 dann doch nochmal gesichert ist. Das kann natürlich sein, dass das dann weiter auf der Abschussliste ist, aber vielleicht
ja, etabliert es sich. Ich habe nämlich auch schon einige Gerüchte gehört, dass die Minis eingestellt werden. Also, dass die Produktion eingestellt wird, das heißt, iPhone 14 Mini wird es nicht mehr geben. Und zweiter Anhaltspunkt ist, also ich habe die Minis jetzt sogar beim, was war das, Real oder Alkauf oder was auch immer, irgendwo in einem Prospekt gesehen. Die werden jetzt verscherbelt über zweite Wege. Schwierig. Sieht nicht gut aus.
Ja, also es kann schon sein, dass sie da Überproduktion haben. Es hieß ja, sie hätten das höher eingeschätzt, als dann der Abverkauf gewesen ist. Und deswegen hieß es ja auch, es würde für das iPhone 13 gar kein Mini mehr kommen. Ja. Also die werden ja jetzt noch produziert. Das heißt, das ist ja jetzt nicht Abverkauf, sondern das muss ja eine Entscheidung, eine Business-Entscheidung von Apple gewesen sein letzten Endes, dass die jetzt noch mal kommen oder weiterkommen. Ja gut, die sind ja kurz
vor der Produktion, klar.
Genau, ne? So, das heißt, die werden ja neu produziert. So richtig abverkaufen tun sie dann den Formfaktor ja nicht, sondern dann höchstens von den 12ern. Vielleicht waren die ja auch dann, ne, du hattest ja zum Beispiel auch erzählt, dass die von der Akkulaufzeit her so ein bisschen grenzwertig sind, natürlich durch die Größe und dadurch, dass genau dieselben Chips drin sind und dieselbe Ausstattung drin ist wie in den großen Geräten. Vielleicht kriegen sie das ja jetzt bei dem 13er ein bisschen besser und haben sich gesagt, sie geben ihm nochmal eine Chance in dem kleinen Formfaktor dann, wenn sie vielleicht jetzt dann mehr Akkulaufzeit da noch rausholen, was ja auch schon gerüchtet worden war, mit den 13er-Geräten, dass es dann vielleicht noch mal ein Jahr noch mal wert ist, weiterzulaufen. Und vielleicht kann es sich dann doch etablieren.
Also wenn sie die Akkulaufzeit noch nach oben kriegen, also ich bleib dabei. Also das Mini ist super. Einzige Nachteil ist der Akku.
Ja, genau. Gut, in dem Sinne kann man mal gespannt sein. Wie es da weitergeht. Okay, gut, dann gleich nächste Runde iPhone-Gerüchte kommt dann von Ming-Chi Kuo natürlich. Grüße an Sascha. und zwar neues iPhone SE hat er jetzt vorhergesagt für das erste Quartal 22. Das würde im Groben natürlich wieder dementsprechend, wie das in der letzten Zeit so typischerweise läuft, weil die SEs, die sind ja in der Regel im Frühjahr gekommen, ne? Und werden also dann etwas außer der Reihe vorgestellt. In diesem Fall hat er nochmal betont, dass die 2022er Modelle mit 5G-Unterstützung kommen sollen. Das heißt also, sie scheinen dann wohl von dem iPhone 12 abgeleitet zu sein, technisch. Das wäre natürlich schön. Das ist ja dann für diese günstigen Geräte immer spannend, wenn sie die gerade dann von so einer relativ aktuellen Variante der iPhones ableiten. Dann hat man natürlich da einen sehr guten Kosten-Nutzen-Faktor bei den SEs. Und kann man dann mit Freude abwarten. Also für die Leute, die günstigere Geräte kaufen wollen, das kündigt sich dann jetzt an, dass das eben Anfang 22 dann soweit ist. Ja gut, ist noch ein bisschen hin, ich weiß. Also ich würde jetzt noch nicht dringend dazu raten, da jetzt Kaufrückhaltung zu machen, aber naja gut, kann man so ein bisschen einplanen, vielleicht Erneuerungen und so weiter dort zu machen dann. Gut, Ming-Chi Kuo hat gleich noch in die weitere Zukunft für 2022 geschaut. Er spricht schon von Features für das iPhone 14. Interessanterweise hat er da jetzt schon erste Gerüchte zu vernommen und das entspricht natürlich auch dem, wie man das jetzt typischerweise erwartet, wenn man sich mit diesen Prozesszyklen von Hardware auskennt, denn Apple hat jetzt quasi das iPhone 13 mittlerweile garantiert abgeschlossen. Ja, das ist jetzt in der Vorserie, da werden jetzt nur noch Fehler ausgebügelt und Probleme behoben und letzten Endes geht das jetzt bald also das müsste jetzt schon in der Vorserie sein und wird dann bald in Massenproduktion gehen und dann wird das dann ja jetzt relativ schnell dann kommen. Ne? Zwei, drei Monate vor Produktion werden die bestimmt haben bei dem iPhone, ne? Bei den Mengen, die verkaufen. Und genau so werden sie sich dann jetzt schon mit den kommenden ein, zwei Modellen beschäftigen. Das geht ja alles so fließend ineinander über bei so Hardware-Engineering-Themen. Und deswegen ist das auch anzunehmen, dass da jetzt erste Sachen dann aus der Zulieferkette dann zu berichten werden, weil sich da bestimmt so die ein oder anderen Themen jetzt schon festzurren, ne? Wo sie also hingehen wollen und solche Geschichten. So, und genau darum geht es jetzt gerade. Das ist ja auch genau das, wo Ming-Chi Kuo seine Kontakte hat. Ne? Ming-Chi Kuo ist ja hier Supply Chain Specialist, kennt also da die ganzen asiatischen Zulieferer und kennt da halt eben irgendwie so die ganzen Mäuschen, die da Dinge berichten können, und da hat er immer seine ganzen Infos her. Und in diesem Fall berichtet er jetzt also hier davon, dass die schon gerüchtete Unter-Display-Touch-ID-Technologie jetzt tatsächlich zum Einsatz kommen soll. Das heißt also, das hat er ja berichtet, dass das fürs iPhone 13 dieses Jahr nicht der Fall sein wird. Und jetzt konkretisiert sich damit, dass sie das quasi nur um ein Jahr geschoben haben, zumindest jetzt in der groben Planung aktuell. Und dass dann also tatsächlich diese Unter-Display-Technologie kommen soll. Also lasst mich jetzt fasziniert auf das Jahr 2022 schauen, aber auch irgendwie jetzt nicht so händeringend. Ich nehme mal an, dass sich das Maskenproblem bis dahin erledigt hat. Ich bin sehr optimistisch. Ja, wobei das mit der Apple Watch zu entsperren funktioniert ja eigentlich auch relativ gut. Und in dem Sinne, deswegen warte ich da jetzt nicht händeringend drauf. Dann hätten sie es auch dieses Jahr bringen müssen, um überhaupt noch einen Effekt haben zu können. Aber ist natürlich schon schön. Also allein schon dieses Ding, dass man jetzt endlich das auf dem Display machen kann, was man die ganze Zeit in den amerikanischen Serien gesehen hat. Ja, dass die Leute halt eben immer den Daumen aufs Display legen. Alleine schon deswegen möchte ich das gerne haben.
Ja, das ist schon coole Technik.
Ja, genau. Wir nehmen natürlich an, dass Apple das technologisch ordentlich umsetzt und so, sonst würden sie es wahrscheinlich nicht bringen. Das ist halt eben Sicherheitsthema bei denen. Aber das ist ja normal. Gut, so, mehr von Ming-Chi Kuo an der Stelle. Und zwar sagt er, für 2022 sind also weiterhin auch wohl scheinbar da wird jetzt wieder nicht von einem Mini gesprochen, aber Kuo hat ja auch gesagt, dass in diesem Jahr kein Mini kommen soll, vielleicht ist er da noch nicht so ganz auf dem Laufenden, wenn sich das geändert hat, aber er spricht halt eben hier von 4 iPhone-Modellen wieder für 2022, 2 Pro-Modelle und 2 Nicht-Pro-Modelle, und in diesem Fall sagt er auch, dass die dieselben Displaygrößen haben werden. Also es wird jeweils ein 6,1 und ein 6,7 Zoll Modell als Pro und als Nicht-Pro geben. Das ist ja das, was wir jetzt auch schon vom iPhone 12 haben, wenn man das Mini weglässt. Ne? So, und das ist schon fast anzunehmen. Also das Mini lassen wir hier mal in Klammern stehen, und aber mindestens diese anderen 4 Geräte, die sind jetzt gesetzt. Was er jetzt hier noch betont, das kann aber halt eben auch nur eine Vorplanung sein, das ist, dass das kleinere von den großen Modellen, nein, ich habe es genau verkehrt rum gesagt, dass das große von den Nicht-Pro-Modellen, da muss man jetzt schon sehr darauf aufpassen, das große von den Nicht-Pro-Modellen jetzt sub $900 als Preisrange anvisieren soll. Das aktuelle liegt da ja, glaube ich, etwas höher. Müsste ich jetzt aber auch nochmal nachlesen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel das drüber ist. Vor allen Dingen muss man da jetzt die Dollarpreise beachten. Das ist ja dann an der Stelle so. Aber wir nehmen einfach mal mit, das große von den Nicht-Pro-Modellen soll wohl vom Zielkorridor etwas günstiger werden, als das bisher gewesen ist. Ja, ne? Kann man mal so stehen lassen. So, und das Letzte, was Ming-Chi Kuo hier noch zu berichten hatte, das ist, dass die Wide-Kamera, das ist ja dann bei den Pros das mittlere, ne, also diese Standardauflösung, wo sie in der Regel dann immer die Innovationen reinbringen, die soll jetzt auf 48 Megapixel gehen, also damit ein einen deutlichen Bump bei den Megapixeln geben. Ist das nicht der Sensor, der in den Pro Max drin gewesen ist? Bin ich gerade irritiert? Das müsste ich jetzt aber nachgucken. Keine Ahnung. Schaue ich nochmal nach. Aber gut, wir nehmen hier mit diese Wide-Kamera, also die Standardgröße bei den Pros in der Mitte. Die soll also im Prinzip jetzt im Allgemeinen mehr Megapixel bekommen, was ja per se nicht unbedingt ein Qualitätskriterium ist, weil ja die Menge Licht, die auf die einzelnen Sensoren fallen kann, halt eben dann immer kleiner wird, desto mehr Megapixel man hat. Und das hat Apple ja auch sehr, sehr gut immer erklärt in der letzten Zeit, warum sie da nicht mehr Megapixel gemacht haben. Aber da gibt es auch noch ein paar Technologien wie Pixel Binning, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, wo man dann wiederum Pixel zusammenfassen kann und dann quasi dann halt eben, in diesem Fall wäre das dann ein 24-Megapixel-Bild damit machen könnte, mit derselben Qualität wie vorher und dann aber für Sensorik und AI und sowas dann die höhere Auflösung benutzen könnte, um dann hier Korrekturen im Bild zu machen und solche Geschichten. Das eröffnet dort dann Türen, die momentan wohl nicht ganz so offen sind mit den aktuellen Sensoren. Das klingt ja spannend und das kann man dann mal abwarten, was sie da letzten Endes draus umsetzen werden. Gut, ein ganz lustiges kleines Gerücht. Wir haben ja jetzt als im Herbst hier der M1-Prozessor gekommen ist, haben wir gesagt, das wird spannend zu sehen, wie die Konkurrenten da jetzt drauf reagieren. Ne? Wenn die alle realisieren, dass Apple da so viel gut gemacht hat, also so viel Vorsprung rausgeholt hat im Vergleich zu den Konkurrenten, wie zum Beispiel eben die Qualcomm-Prozessoren oder die Samsung-Prozessoren, die ja alle mehr oder weniger so Stangenprodukte sind, wo sie also einfach Designs von ARM dann gekauft und in ihre eigenen SoCs eingebaut haben. Und Apple, die ja dann alle immer dann so sprichwörtlich nass gemacht hat, damit Kreise um die zu laufen, performance-technisch und auch stromverbrauch-technisch. Und das ist natürlich eine Sache, die jetzt Sorgenfalten auf die Stirn von allen Leuten treiben sollte, die Android-Geräte oder halt eben auch klassische portable Systeme oder was auch immer, was irgendwie ein bisschen was gegen Apple anstinken müsste, bauen wollen, weil Apple da halt eben jetzt so einen Vorteil hat durch die eigene Technologie, die so viel besser ist. Ne? So, und die Annahme, die sich natürlich da aufdrängt, ist, dass verschiedenste Hersteller jetzt anfangen werden, eigene Chip-Abteilungen zu gründen, sodass sie da potenziell eine Chance haben, gegen Apple anzuschinken, wenn sie dasselbe machen. Ne? So, und ich erzähle das Ganze jetzt, weil genau das ist natürlich passiert. Samsung hat jetzt gerade angefangen, hier Ex-Apple-Chip-Mitarbeiter versucht abzuwerben. Es wurde ausdrücklich geschrieben, versucht, scheint also wohl nicht funktioniert zu haben. Wurde aber auch erwähnt, dass sie auch wohl AMD-Engineers angesprochen haben, die Architekturdesign bei AMD machen, also auch aktiv am Poachen ist. Ne? Also Poachen ist ja, dass man Leute abwerben möchte von anderen Firmen, um dasselbe bei sich selbst zu machen zum Beispiel. Und das tun sie also jetzt gerade wohl scheinbar aktiv bei Samsung. Das heißt, sie scheinen diese Sache, deswegen habe ich das gerade nochmal erwähnt, hier realisiert zu haben und scheinen da jetzt in die Richtung dann selber was machen zu wollen. Das wird natürlich spannend zu sehen, wie gut sie das jetzt aufgebaut bekommen. Ne? Denn wenn man eine Sache gelernt hat, dass Apple und vor allen Dingen Johnny Srouji und sind ja noch einige andere Namen, die da noch noch fallen, einen wahnsinnig guten Job bei Apple gemacht haben, ja jetzt schon seit zig Jahren, ne, diese eigenen Prozessoren immer besser und besser und besser gemacht haben und das ja jetzt richtig schnurrt als Maschinerie, die bessere Prozessoren und SoCs im Allgemeinen jetzt gerade am Bauen ist und das sind ja hunderte von Mitarbeitern auch alles in allem, ne? Und jetzt kommt noch die Modem-Geschichte, die sie von Intel dazu gekauft haben und. Ne? Das heißt also, das Ganze ist auch noch nicht zu Ende, ne? Und skaliert weiter und es kommt jetzt noch der M1X und M1Y und alles, was dann jetzt noch ansteht. Ne? Also das ist, wie gesagt, sehr spannend. Es wird sehr interessant zu sehen, wie lange jetzt solche Leute, die das ernsthaft angehen, wie Samsung ja jetzt scheinbar, dann brauchen werden, bis sie da was Vergleichbares produziert bekommen. Ne? Weil Apple wird ja sich weiterentwickeln, während sie nachholen. Ne? Das wird sehr spannend. Ne? Ehrlich gesagt, ich hoffe ja, dass da einer dabei ist, der das richtig gut macht. Ja? Ich wünsche ihnen das, ich wünsche Samsung das, ich wünsche Qualcomm das und alle anderen, die es versuchen, weil Konkurrenz, wir kennen das ja, ne? Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn Apple irgendwann einfach total weggezogen ist von allen anderen, dann kommen die auch irgendwann mal auf die Idee zu sagen, eigentlich können wir jetzt mal Pause machen. Ja, so, und dann melken sie das Pferd mal ein paar Jahre und tun mal dann nichts mehr. Also, ja, das ist schwierig, weil dann ist ja dieser brummende Motor dann, wird dann unterbrochen. Aber sie könnten dann halt auch irgendwann auf ihren Lorbeeren sich ein bisschen ausruhen und das nicht mehr so pushen, sagen wir mal so. Ne? Und in dem Sinne kann man also sehr hoffen, dass da Konkurrenz dabei bleibt, ne? Und so sehr, wie wir auch immer über Intel lachen und so, bitte, 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 ich möchte nicht, dass die den Laden dazu machen, die müssen Konkurrenz bleiben, ne? Also das muss schon sein. Wenn wir eins wissen, dann, wenn Apple keine Konkurrenz hat, dann machen sie auch nichts mehr. Ne? Oder selber keinen Druck verspürt, wie bei sowas wie Apple TVs und sowas. Dann weiß man ja, wo es dann bei rauskommt. Gut. So, was hatten wir noch? Ah ja, genau, noch eine Chip-Geschichte ganz schnell. TSMC hat angekündigt, jetzt im dritten Quartal, was ja wie gesagt jetzt bald startet in ein paar Tagen, Apple und die Autohersteller in der Fertigung zu priorisieren. Wir erinnern uns, dass es ja Chip-Knappheit gibt und dass sich alle drum schlagen, Chips zu bekommen. Und tatsächlich, Apple wussten wir ja, dass die priorisiert werden. Aber lustigerweise, dass die Autohersteller da jetzt priorisiert werden, da habe ich ja die Augenbrauen hochgezogen. Ja, also die scheinen aber Geld auf den Tisch gelegt zu haben, du. Ja, das sind ja genau die, hatten wir ja mal kurz drüber gesprochen, die in der Vergangenheit immer so diese ganz, ganz super günstigen Centbetrags-Mikrocontroller so in den Hunderten in ihre Autos verbaut haben, um Kosten zu sparen und auch um massiv ihre Modulbauweise dann auch weiter treiben zu können. Und dann halt eben jetzt bei der Chipknappheit gemerkt haben, dass diese Chips halt eben A, eventuell gar nicht mehr in ausreichenden Stückzahlen verfügbar sind, weil ja Chipknappheit, und B, die Preise wahnsinnig hochgegangen sind und dann jetzt hunderte super günstige Chips plötzlich hunderte teurere Chips geworden sind und das jetzt natürlich ein Preisproblem wird. Und jetzt haben ja die einen oder anderen schon angekündigt, zu evaluieren, ob sie eventuell nicht auch auf ein System wechseln können, wie Tesla das gemacht hat, die ja eine sehr leistungsfähige Zentralprocessing-Einheit hat, wo alles Wesentliche prozessiert wird und dann nur noch ganz, ganz wesentliche Steuerungen, wie die Motorensteuerung, meine ich, dann nochmal separat laufen haben und alles andere aber dann von der Zentraleinheit gesteuert wird und auch Software-Updates und alles darüber laufen, Mediasystem und so weiter, alles auf diesem einen System läuft. Da kann man natürlich dann einfach einmal ein super leistungsfähiges System hinstellen und dann darauf im Prinzip alles machen und auch mit Software-Updates ja dann alles updaten, was viel einfacher ist als diese Modulgeschichten für solche Sachen. Ne? Man denke mal an mein legendäres Windows CE Radio, was ich hier vor 2 Jahren in meinem Clio gekauft habe. Wenn sie da eine moderne Zentraleinheit drin gehabt hätten, hätten sie bestimmt keine CE-Einheit drin gehabt. Ne? So, und das ist genau das Thema. Das kann man jetzt quasi in der Pfeife rauchen versus vernünftig gebrauchen. Na gut, aber kleine Anekdote, ist interessant zu sehen, dass gerade die Autohersteller hier wieder aufgetaucht sind. So, noch ein letztes Gerücht, und zwar interessanterweise, die AirPods sollen bald einen Beta-Software-Train bekommen. Trains, das sind ja quasi dann so diese einzelnen Pfade, die Apple hat. Also zum Beispiel die Developer-Beta und die Public-Beta. No, das sind solche Release-Trains. Und dann gibt es ja auch die Public-Releases, ne? Also die normalen Updates, die normalen Geräte installieren, wenn man kein besonderes Profil installiert hat. Und an dieser Stelle scheint es jetzt dann in Zukunft auch für die AirPods wohl einen Beta-Software-Train zu geben. Es wurde gerüchtet, dass das bald kommen solle und wahrscheinlich dann auch über so ein Profil, wie man das von den anderen Betas kennt, ausgelöst werden könne und dass man damit dann die Innovationen im Bereich der AirPods besser testen könne. Bin ich mal gespannt. Also weiß ich noch nicht ganz, was man darauf halten kann. Dieser Software-Update-Prozess von den AirPods, der ist ja legendär schlecht, weil man ihn überhaupt nicht triggern kann. Ich bin mal gespannt. Da müssen sie ja vielleicht dann auch irgendwie was dran tun. Vielleicht sollte ich mir das bei iOS 15 nochmal angucken. Vielleicht ist ja doch irgendwo ein Button aufgetaucht. Oder sie haben ihn noch ausgeblendet, ich weiß es nicht. Aber klingt interessant. Also da ich ja sowieso überall Betas drauf habe, ich würde das auch auf meinen AirPods testen. Ja, gut. Ist natürlich schön, wenn sie jetzt irgendwie.
Jetzt könnte man dann sicher sein, dass die Software auch drauf ist.
Ja, richtig, genau. Mhm. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie da so das ein oder andere Feature ja jetzt gerade dieses Jahr ja jetzt sowieso schon angekündigt haben, wo man eventuell Firmware-Updates auf den AirPods machen müsste für, um das dann unterstützen zu können. Ich hatte ja, als ich das berichtet hatte mit Sascha zusammen, dass wir das getestet hatten hier mit Voice Isolation und so, dass das so super schlecht war. Ne? Und es könnte zum Beispiel sein, das hatte ich ja damals auch schon vermutet, dass eventuell auf den AirPods Firmware-Updates notwendig sind, damit das vernünftig funktioniert. Und das war ja dann genau diese Hypothese. Deswegen habe ich das hier auch aufgeschrieben, als ich das sah, weil das würde genau dazu passen. Ne? Das heißt also, das funktioniert deswegen jetzt gerade mit der Beta 1 wie Hund, weil die AirPods das eigentlich noch gar nicht können. Ne? Und das ist dann nur so ein Backup-Modus oder sowas. Ne? Okay. Gut, so. Also, so viel dazu und vielleicht kommt da ja wirklich was. So, Thorsten, was ist denn mit den Betas los gewesen?
Ja, die neuen Updates sind da, ne? Die Beta 3 ist rausgekommen.
Von?
Bitte?
Von?
Von iOS 14.7.
Genau. Interessiert das noch irgendjemanden?
tvOS, watchOS, macOS.
Ja.
Nein, also ne, man sieht auch wieder wenig, also es sind wieder Performance-Verbesserungen und Stabilitätsverbesserungen.
Mhm. Ja. Ja, also
genauso wie die letzte Beta-Runde. Es geht jetzt wahrscheinlich von Woche zu Woche
weiter. Also ich meinte ja gerade schon, ne, interessiert das noch jemanden? Das sind jetzt die Betas, die in der Regel keiner mehr installiert, ne, weil die Nerds, die haben halt eben jetzt genau, die 15 Beta schon installiert und was interessiert einen dann noch die 14.7? Ne? Ja. Aber nur noch mal zur Erinnerung, die sind also auch immer noch aktiv und kriegen noch Releases und ja, man weiß aber immer noch nicht, was ansteht und wird sich dann wahrscheinlich dann auch erst klären, wenn es dann in Richtung Release geht. Ja, aber noch ein Update, da darfst du auch noch mal was erzählen. Was ist denn noch gekommen?
Ja, die AirTags haben wieder ein Update bekommen.
Wieder? Ich glaube, das ist das erste, oder? Hatten sie schon eins? Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber also, sie haben zumindest jetzt ein Update bekommen, sagen wir mal.
Also ist jetzt die 1.0.276 und also wir haben eben schon mal geschaut, meine beiden sind auf jeden Fall schon abgedatet, also das scheint noch funktioniert zu haben.
Ja, meine drei sind auch schon aktuell, also das scheint jetzt auch schon erfolgreich durchgetriggert zu sein. Wobei die ja auch scheinbar diesen AirPods-Update-Prozess haben, den man nicht steuern kann. Deswegen habe ich mich auch gewundert, dass alle schon geupdatet waren. Aber ja, prinzipiell sind sie da. Schöne Sache, was sie verbessert haben, ist, sie wurden ja ein bisschen kritisiert, dass bei dem Anti-Stalking-Feature diese Notification-Häufigkeit zu hoch angesetzt gewesen wäre, erst nach bis hin zu 3 Tagen ja erst getriggert haben, ne? Wenn das irgendwie jemandem quasi in die Tasche gesteckt worden ist. Und da hat Apple jetzt drauf reagiert und das angepasst. Ich habe mir das nochmal genau angeguckt. Sie haben gesagt, dass jetzt zwischen 8 und 24 Stunden schon diese Stalking-Notification ausgelöst
wird. War das ja bei Sascha und mir bei dem Test, war das ja auch innerhalb von ein paar Stunden ging der Alert los oder dieses Anti-Stalking-Feature. Nur kann ich jetzt nicht mehr sagen, welche Version drauf gewesen ist.
Genau.
Das kann ich leider nicht sagen.
Könnte nämlich sein, dass die dann tatsächlich auch schon im Rollout war. Das haben wir aber nicht kontrolliert, deswegen können wir es nicht sagen. Ne? Gut, ja, aber an dieser Stelle jetzt hier haben sie extra nochmal gesagt, dass das so ein Fenster ist, in dem sich das bewegt. Und zwar per Zufall festgelegt wird, wann sich das meldet, in diesem Fenster zwischen 8 und 24 Stunden. Das ist auch ein Sicherheitsfeature, ne? Damit man nicht wissentlich nach so und so vielen Stunden das wieder rausnehmen kann und dann einfach am nächsten Tag wieder rein oder sowas. Das wäre ja zu einfach und deswegen machen sie da so eine große Varianz rein. Das ist Absicht. Und die AirTags melden sich dementsprechend also jetzt relativ schnell. Ich habe jetzt zum Beispiel, als ich gestern einen Tag mit meiner Frau, diese Woche mit meiner Frau relativ lange im Auto unterwegs gewesen bin, auf der Rückfahrt schon die Notification bekommen, dass das AirTag meiner Frau bei mir den ganzen Tag in der Nähe gewesen wäre. Und das.
Obwohl sie mit dabei war?
Ja, genau. Interessanterweise habe ich da auch diese Mitteilung gekriegt, obwohl sie dabei war. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich habe ja die Beta 1 von iOS 15 drauf. Könnte sein, dass das momentan einfach die Meldung nicht unterdrückt in dieser Situation. Ne? Bei iOS 15 grundsätzlich hat sich ja da auch etwas geändert, denn man bekommt ja jetzt diese du hast etwas zurückgelassen Notifications. Ja, wenn ich also hier zum Beispiel meinen AirTag an meinem Schlüssel habe und ich lasse meinen Schlüssel jetzt, sage ich mal, hier auf dem Schreibtisch liegen, nehme das iPhone aber in der Hosentasche mit runter, gehe zum Beispiel irgendwie vors Haus, was dann bei mir ja hier bedeutet, ins Treppenhaus und dann aus dem Mehrfamilienhaus raus, dann bekomme ich dann eine Push-Mitteilung, dass mein Schlüsselbund liegen geblieben ist an Adresse so und so.
Okay. Ja?
So, das, also zu Hause macht er das eigentlich nicht, das habe ich jetzt gerade blöd erklärt, also auf der Arbeit oder so macht er das. Ne? Zu Hause nicht, weil zu Hause ahnt er, dass ich eventuell auch mal Sachen liegen lassen möchte. Aber wenn ich unterwegs bin, dann sagt er mir das. So, wenn ich also, ich hatte das jetzt andersrum produziert, ich habe mein iPhone im Auto liegen lassen, hatte aber den Haustürschlüssel in der Hosentasche und dementsprechend habe ich dann logischerweise den Schlüssel vom iPhone entfernt und bin dann kurz mal weg gewesen für 3-4 Minuten, bin dann wieder gekommen und dann hatte ich da auf dem iPhone die Push-Mitteilung gekriegt, dass sich der Schlüsselbund an dieser Stelle verlassen hat. Also da, wo er den dann nicht mehr gesehen hat, hat er dann andersrum gedacht. Ne? Also er hat ja nicht kapiert, dass ich das iPhone liegen gelassen habe, sondern er dachte, der Schlüssel wäre liegen gelassen worden. Aber ich habe auf jeden Fall diese Notification gekriegt. Und das kann man dann auch entsprechend provozieren, wenn man mehrere hat, so wie ich, kriege ich die jetzt dauernd. So, das kann man natürlich abschalten. Es gibt einen extra Schalter dafür, dass ich die haben möchte oder nicht. Ne? Wenn ich jetzt also zum Beispiel, wie ich hier einen Tag gerade an einer Umhängetasche von mir dran habe, und die lasse ich natürlich regelmäßig irgendwo stehen mit Absicht, dann möchte ich da ja nicht immer die Notifications bekommen. Dann kann ich das da zum Beispiel abschalten. Und den Schlüssel, den ich immer in der Hosentasche haben möchte, da lasse ich das an. Das ist natürlich eine schöne Idee. Ne? Ja, ist zumindest zuverlässiger. Also wenn ich da jetzt meinen Schlüsselbund liegen lasse, dann werde ich, wenn ich das iPhone in Reichweite habe, natürlich auf jeden Fall feststellen, dass ich ihn dann zurückgelassen habe. Schöne Sache. Gut, so. Was haben wir noch? So ein, zwei kleine sonstige Geschichten noch, dann bewegen wir uns auch zum Ende zu. So, wir hatten ja darüber gesprochen, dass bei IKEA die Symphonisk-Lampe eingestellt worden ist. Ne, da gab es ja diese beiden Sonos-Produkte, die da verkauft worden sind. Diese Regalstütze ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ne? Also dieses Ding, was man so aufs Regal stellen kann oder auch festschrauben kann an der Wand, was sie immer noch verkaufen. Und diese Lampe mit dem Lautsprecher drin, die sie eingestellt haben. Und jetzt haben IKEA und Sonos was Neues vorgestellt, und zwar den sogenannten Frame Speaker. Das sieht quasi so aus wie so ein Bilderrahmen quasi, so, also von der Höhe, also von der Tiefe her an der Wand, wie so ein Bilderrahmen, hat dann oben Stoff drüber, und da ist halt eben dann ein ganz flacher Lautsprecher drin. Interessanterweise erinnerte der mich sehr stark an das, was jetzt in den aktuellen iMacs drin ist, vom Design her. Also auch so eine ganz, ganz flache Art von Lautsprecherdesign, zumindest so als Subwoofer, den sie dann auch so drumherum dort dann da in der Fläche wirklich dann machen, und dann aber dann auch noch mit einem Dual-Lautsprechersystem dann da drin, was man noch offensichtlich sehen kann, was da dann noch mit ausgenutzt wird, um da natürlich Leistung rauszuholen. Und letzten Endes, der Clou daran ist halt eben, dass das quasi versteckt werden kann hinter einem Gemälde. An der Stelle verkauft jetzt IKEA tatsächlich dann separate Gemälde. Das ist natürlich dann so eine Art Stoff, damit das dann audiotransparent ist. Ne? Also jetzt so ein richtiges Ölgemälde wird man da nicht drauf machen können. Das wird dann zu stark vom Audio, also das Audio wird dann zu stark gestört werden, aber es wird halt eben so für $20, ich habe jetzt hier nur die Dollarpreise gesehen, wird es dann so Stoffüberzüge mit Künstlermotiven geben, die man dann da drauf spannen kann, je nach Lust und Laune, und dementsprechend dann da seinen Lautsprecher jetzt abdecken kann mit Kunst, wie man das haben möchte. Und logischerweise braucht man natürlich eine Stromzuführung, aber den Rest kann man dann schnurlos machen. Und Preis $199. Ich nehme mal an, das wird dann bei IKEA dann auch so in Richtung 200 € hier in Europa gehen. Das Ganze natürlich weiterhin AirPlay-kompatibel, so wie das auch bei den Sonos-Sachen bisher gewesen ist. In diesem Sinne also auch für Leute hier, die Apple-Ökosystem benutzen und jetzt nicht unbedingt gerade einen HomePod haben wollen oder sowieso schon Sonos-Sachen benutzen oder so, mal eine ganz schöne Alternative, eventuell da mal sowas anzuschaffen. Sowas hat ja jetzt wohl Apple definitiv nicht.
Nee. Ja, gut. Mal sehen, wie die sich anhören, weil da ist ja auch keine Tiefe drin, also große Bässe werden die da nicht haben.
Ja, könnte sein, dass sie durch das Volumen, was sie da letzten Endes dann ja dann doch produziert bekommen, und dann ja extra diese Bassreflexeinheit, diese, ne, wie ich sagte, diese, die so an den iMac erinnert, diese flache
Breite. Ja, genau, und im iMac haben sie die aufgebaut, ja.
Genau, ne, sowas haben sie da zumindest visuell drumherum. Es könnte natürlich sein, dass das ganz vernünftigen Bass macht. Das kommt drauf an, wie fähig die Sonos Audio Engineers sind. Und dem, ja, die ich habe ehrlich gesagt nie Sonos-Produkte selber gehabt, aber ich habe von einigen Leuten gehört, dass die da sehr drauf schwören, dass
die sehr gut Klang haben. Also ich habe die auch schon bei Kunden verbaut, die sind richtig gut, die Sachen.
Ja, genau. Muss man natürlich dann gucken, ob jetzt diese IKEA-Geschichten, die sind ja in der Regel dann was günstiger
vom Design her. Ja, die sind ein bisschen mehr Low-End.
Genau, ne? Ob die dann jetzt wirklich so High-Quality sind wie die Sonos-Produkte selbst, muss man dann an der Stelle jetzt abwarten, aber die bisherigen Symphonisks sind ja vom Klang wohl, wie gesagt, habe ich auch nicht selber ausprobiert, aber vom Hörensagen her okayisch, ne? Also brauchbar für den Preis. Wenn man was Hochwertiges haben will, soll man die Sonos kaufen, so war immer die Aussage.
Ja.
Aber das war ja auch klar. Gut, so, also schauen wir mal für die Leute, die es interessiert. So, genauso was Interesse angeht, aber zu einem ganz anderen Thema. Und zwar Apple hat ja unter iOS 14 Picture-in-Picture-Support für das iPhone ausgerollt und oh Staune, YouTube verkündet jetzt, das unterstützen zu wollen, aber nur für Premium-Mitglieder, nur in den USA. WTF. Ah, naja.
Nachvollziehbar.
Genau, also das ist mal wieder so ein Ding. Also interessanterweise, sie scheinen da weiterhin herumzueiern. Das ist ja auch auf dem iPad schon längere Zeit so gewesen, dass sie das nur für Premium-Mitglieder unterstützt haben, dass man Picture-in-Picture benutzen konnte. Und ich habe mich da ja schon immer drüber aufgeregt. Ich will mich jetzt heute nicht mehr aufregen, aber schon immer wieder gerne drüber aufgeregt, dass das eine Frechheit ist, dass sie das in so ein Premium-Paket reinpacken, weil das ja ein Betriebssystem-Feature ist, was sie da eigentlich nur einschalten müssen. Das ist ja auch überhaupt keine Leistung. Ne? Und ich bin da sehr erbost gegenüber Google, dass sie das so machen, weil das halt eben künstliche Einschränkungen sind, die eigentlich nicht sein sollten. Ne? So, und letzten Endes, sie eiern hier auch wieder in der Gegend rum mit diesem Premium. Sie sagen nämlich, sie würden das jetzt erstmal für Premium-Mitglieder ausrollen und, Zitat, bald solle dann nur in den USA, warum auch immer momentan dieser Fokus nur auf USA, das auch an alle Nutzer ausgerollt werden, aber halt eben nur in den USA und nicht woanders. So, und erklären tun sie natürlich nie irgendwas. Also natürlich wurde nicht gesagt, warum sie das jetzt nur in den USA und nur erstmal für die Mitglieder und irgendwann dann für die anderen ausrollen wollen, wenn sie doch einfach nur das Ding freischalten müssen und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ne? Keine Ahnung. Übrigens gucke ich seitdem über den Safari. Ja, im Zweifelsfall gibt es da so ein Tool, was Picture-in-Picture triggern kann. Das kann man nämlich gar nicht ganz abschalten. Und damit kann man das auf jeden Fall auch bei der YouTube-Webseite getriggert bekommen. Beim iPad genauso wie beim iPhone. Muss man halt eben dann einfach über ein Safari machen. Ist dann vollkommen Bollocks eigentlich. Ne? Also ich finde das dann nur sehr ärgerlich, dass man dann nicht einfach die native App benutzen kann, um dann so ein Feature benutzen zu können. Ne? Ärgerlich, ärgerlich. Ich muss mal gerade die Stimme ölen. Okay. Noch einmal gerade ein Thema bezüglich Musik. Und zwar, Apple hat eine seltene Zahl zum Thema Shazam rausfallen lassen. Und zwar wären sie dort jetzt über einen Milestone gekommen, und zwar würden jetzt 1 Milliarde Songerkennungen pro Monat gemacht. Also Shazam immer noch gut im Brot. Ne?
Das
also
ist Wahnsinn, ja.
Klar, spätestens dadurch, dass sie es jetzt ins Betriebssystem integriert haben, natürlich. Aber 1 Milliarde, das ist schon eine Hausnummer, ne? Sogar für die iPhones, würde ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber ja.
Obwohl 1 Billion Song, ne? Mhm. In Amerika.
Eine Billion sind. Amerikanische Billion ist 1 Milliarde. Million, Milliarde, Billion, Billiarde. Milliarde ist dann die Billion. Ja. Also eine Billion
wäre auch was. Das ist unglaublich.
Ja, aber es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Zahl, eine Menge Erkennungen. Es ist erstaunlich, dass die Leute das so oft brauchen. So oft habe ich das tatsächlich nicht benutzt, auch wenn ich es gerne benutzt habe, ab und an. Aber
als Shazam noch eine eigene App war, habe ich das oft benutzt. Mhm. Aber irgendwie danach eigentlich nicht mehr so sehr.
Ja, das ist halt eben so bedingt durch die Zeit, dass man mittlerweile viele Sachen, also viel Musik digital hört oder so. Ne? So, meistens benutze ich ja Shazam so, wenn ich dann mal auf einer Party bin oder so, was natürlich jetzt seit Corona überhaupt nicht passiert ist, aber da hat man dann am ehesten mal gesagt, wie ist dieses Lied nochmal? Ne? Dafür ist ja Shazam einfach optimal.
Also die App gibt es ja immer noch, ne? Die ist immer noch auf iOS und Android.
Ja, genau. Wobei für iOS natürlich nicht interessant, weil ja im Prinzip voll integriert, muss man ja nur in sein Control-Center legen. Genau. Aber für Android gibt es tatsächlich ja auch noch. Das haben sie sogar gerade nochmal aktualisiert. ist auch gerade rausgefallen. Ja, schöne Sache. Dann sind wir jetzt im Statistikbereich noch gerade ein, zwei sehr schöne Zahlen, die hier aus einer Umfrage rausgefallen sind. Und zwar hat die Firma Cell, also erst mit S und dann mit C hinten, hat eine ganz komische Name, kann ich irgendwie, ne, sinnvoll nicht aussprechen, aber sie haben eine Umfrage gemacht, die spannende Fragepunkte beinhaltet hatte. Und zwar haben sie iPhone-Nutzer gefragt, was sie davon halten würden, dass das nächste iPhone iPhone 13 heißen könnte. Und tatsächlich haben 74% der Umfrageteilnehmer geantwortet, dass sie sich einen anderen Namen wünschen würden für das nächste iPhone. Doch. Ist schon ein bisschen was irritierend, oder? Dass 74% der Leute sowas sagen. Letzten Endes haben sie dann zusätzlich noch die Frage gestellt, ob die Leute abergläubisch sind. Es geht ja hier um die 13. Und
ja, ist klar.
Haben dann an der Stelle nur 18% der Leute gesagt, dass sie abergläubisch sind. Das heißt also, 18% sind abergläubisch, 74% sind aber der Meinung, 13 wäre keine gute Idee.
Aber es muss ja was dran sein, weil du findest ja in Hotels auch keine Zimmernummer 13 oder fast nie.
Genau, ganz traditionell, auch meistens kein 13. Stockwerk, weil alles immer, ist natürlich getrickst, weil das 14. Stockwerk ist dann halt eben das 13. Ja, ist halt eben, also wenn du jetzt mit Unglück und so anfangen möchtest, dann ist natürlich das 14. Stockwerk das 13. Das ist dann vollkommen egal.
Ich glaube, das wird Apple nicht, absolut nicht interessieren.
Ja, ich bin mal gespannt. Also bei iOS haben sie es ja einfach durchgezogen. Ich nehme mal an, dass sie es beim iPhone genauso machen werden. Also die Diskussion werden sie vor 2 Jahren gehabt.
Mit China, da ist eine Unglückszahl, ist glaube ich die 9 oder so. Ne, da hätten sie ja pro Land müssten sie ja dann berücksichtigen, wo ja so ein Unglückszahl ist oder nicht. Nee, das machen die nicht.
Ja, aber ist jetzt vielleicht auch für viele Leute gar nicht so super wichtig. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute werden wirklich aktiv sich darum kümmern, welche Betriebssystemversion bei ihnen installiert ist. Die kriegen sie doch vielleicht mal einmal vor die Nase gehalten und dann vergessen sie es wieder. Also ich nehme mal an, die meisten Leute wird das gar nicht so richtig interessieren. Aber ist natürlich auch nicht so ganz klar, wer jetzt hier die Umfrageteilnehmer gewesen sind. Ne? Haben sie da jetzt irgendwie Leute auf der Straße gefragt oder im Internet oder smartphone-affine Leute irgendwo auf Smartphone-Plattformen oder woher kamen diese Leute? Ne? Ist schwer zu sagen. Gut, okay, also wollte ich auch einfach nur mal erwähnt haben. Dann kamen noch ein paar ganz interessante Aussagen zu Betriebssystem-Updates. Also zu iOS 15 hatten sie hier die Fragen gestellt. Und die erste war, wie gespannt die Nutzer auf iOS 15 wären. Und 52% haben gesagt, nicht gespannt. So, also irgendwie hat Apple, glaube ich, da viele Leute dieses Jahr nicht wirklich abgeholt mit Features. Aber ich weiß nicht, das muss ja auch nicht jedes Jahr sein, das sagen wir ja auch immer. Ne? Also es ist halt eben nicht jedes Jahr Killer-Feature-Jahr, ne? Sagen wir mal so. Obwohl, vielleicht ist das natürlich auch falsch kommuniziert, wo ich jetzt gerade wieder nachdenke, so dieses Text auf Fotos erkennen und so, da hatten wir ja schon gesagt, ne? Das könnte schon so ein Game-Changer sein für die Zukunft. Ne? Aber vielleicht haben die Leute das noch nicht kapiert. Die haben dann nur so einen Screenshot gesehen, wo man so auf einem Foto Text markiert hat und dann haben sie nicht verstanden, was das heißt und dann haben sie das wahrscheinlich nicht richtig mitgekriegt. Ne? Also das muss man ihnen dann einfach aufs Gerät geben, das erledigt sich dann von alleine. Ne? Aber ja gut, vielleicht haben sie das dann noch nicht gut genug kommuniziert, muss man dann an der Stelle sagen. Aber ja, war ja auch nur eine Entwicklerkonferenz, kann man dann so oder so sehen. Ja, so. Dann haben sie noch eine sehr interessante Frage gestellt und zwar, was würden sich die Nutzer denn wünschen? So, und 32% haben sich interaktive Widgets gewünscht. Do. Das fand ich mal eine sehr interessante Aussage, weil Das ist ja was, was Android schon lange gehabt hat und wo ich mich auch damals gefragt habe, warum sie die nicht interaktiv gemacht haben, diese neueste Inkarnation von Widgets. Vor allen Dingen, die sind ja jetzt auch technisch so designt. Sie müssten also jetzt tatsächlich da einen großen Umbau machen, also quasi wieder ein neues Widget-System bauen im Hintergrund, um die jetzt von dieser statischen Lösung, die sie derzeit haben, zur Interaktivität hin umstellen zu können. Das heißt also, das geht nicht so leicht. Das ist natürlich sehr
gut. Wir hatten ja damals ja auch gesagt, also das ist auch ein bisschen Sicherheitsbedenken gewesen, dass kein Batterieverbrauch da ist, wenn so viele Widgets auf einem Bildschirm sind und im Hintergrund so viele Prozesse laufen. Also klar, ne? Wäre schön, aber muss man halt mal sehen jetzt.
Ja, richtig. Diese Probleme, die sind ja begründet und da und die Android-Geräte haben das ja auch immer schön demonstriert, dass das Probleme auslösen kann. Aber letzten Endes, ja gut, ist halt eben ein Wunsch. So, lass mal einfach mal stehen. So, dann weiter, 21% wünschen sich ein Always-On-Display. Das ist natürlich auch eine Sache, die sie im Prinzip mal angehen könnten langsam. Also die mit den OLED-Displays kann man ja eigentlich sowas machen. So kontinuierlich so schwach leuchtende Uhrzeit anzeigen und sowas. So wahnsinnig viel Strom würde das letzten Endes gar nicht mehr fressen. Das ist ja das auch, was sie letzten Endes hier bei der Apple Watch gemacht haben. Ja. Und wenn man das dann nur mit einem kleinen Bereich des Displays macht, dann ist das natürlich noch viel weniger dramatisch als jetzt bei dem ganzen Display. Ne? So, also kann ich momentan nicht so ganz nachvollziehen, warum sie da so gar nicht drauf gegangen sind bisher. Sie haben ja jetzt schon seit einiger Zeit die OLED-Displays im Angebot.
Das wäre natürlich auch cool für die iPads, ne, wenn die Widgets da ständig laufen würden. Das wäre gut.
Ja, das wäre auch noch eine Idee. Aber die, naja gut, da gehen sie ja eher Richtung Mini-LED. Mini-LED ist ja nicht OLED, ne? Das ist ja, ja. Da schwieriger wahrscheinlich umzusetzen. Also da gibt es halt eben momentan noch kein OLED.
Naja,
das war ja der Stand.
Eine coole Funktion wäre das schon. Also.
Ja. Ja gut, aber auf dem iPhone würde ich mich wahrscheinlich auch schon freuen, wenn das mal käme. Ja, aber sieht man ja auch, also das wird tatsächlich hier gewünscht und da könnte ich auch einen gewissen Vorteil von ableiten, dass man also ohne zu drücken oder sowas halt eben hier seine Notifications sehen kann, wenn man möchte. Und sowas. Gut, so und das Dritte, da musste ich grinsen, weil das haben wir ja jetzt wirklich zu Genüge totgeschlagen in der letzten Zeit. Und zwar ja. 14,9% wünschen sich professionelle Apps für iPadOS.
Ja. Mensch, Apple, hört doch mal auf die Leute.
Ja, jetzt hört doch. Also wenn das in so einer Umfrage jetzt schon auftaucht, das muss man sich mal verinnerlichen. Und dann auch noch als Top 3. Meine Güte, wie notwendig ist das? Ja. Also da muss unbedingt was passieren. Wer das Thema noch nicht kennt, bitte mal die vergangenen Folgen nachhören. Wir haben uns stundenlang darüber aufgeregt.
Ja.
Gut. So, dann kommen wir Richtung Ende. Wenn wir Richtung Ende kommen, dann kommt immer noch was? Facebook. So, Facebook hat tatsächlich jetzt hier nur gerade mal ganz kurz angerissen, weil wir wollen eigentlich gar keine Werbung dafür machen. Und zwar haben sie hier jetzt ihren Audiokram vorgestellt. Und zwar einmal Clubhouse-inspirierte Live-Audio-Rooms kommen jetzt, die natürlich erstmal nur in den USA ausgerollt werden. Dieser Trend, alles nur in den USA zu machen, ist echt schrecklich. Und außerdem bieten sie jetzt eine Auswahl an exklusiven Podcasts an. Wir hatten ja das Gerücht gehört, dass sie eine Podcasting-Plattform werden wollen würden. Dem ist wohl nicht ganz so geworden. Sie haben jetzt einfach nur eine Handvoll exklusiver Podcasts, also Podcasts, die nur auf ihrer Plattform laufen. Da das auch US-only ist und ich habe keinen der Podcasts jemals gehört, kann ich nicht nachvollziehen, ob das ganz neue Podcasts sind oder ob das irgendwelche existierenden sind. Ich packe mal einen Link in die Shownotes. Wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr mal nachschauen. Letzten Endes dann, nee, also eigentlich schaut nicht nach, weil ich muss dazu ja nochmal die...
Nimm den Link wieder raus.
Genau, ich nehme den Link gleich wieder raus. Und zwar an der Stelle nochmal die Warnung, nerd, ja, rote Podcaster-Lampe ist an, ne? Hier Walled Garden Closed Platform, do not use, please. Ne? Also die Idee von Podcasts ist, dass sie einen offenen RSS-Feed haben, dass sie von jeglicher Feed-Software abonniert, abgerufen und genutzt werden können und dass man also dort dieses Podcasting-Ökosystem benutzen kann. Das also, was Facebook hier benutzt, sind keine oder macht, sind keine Podcasts, sondern ist exklusiver Audio-Content. Ne? Genauso wie Spotify das zum Beispiel ja auch hat an manchen Stellen, dass sie diese exklusiven Podcasts in Anführungsstrichen auf ihrer Plattform haben, die keinen RSS-Feed haben, die man also dann nur in der eigenen App hören kann. Und genau dasselbe ist das hier bei Facebook jetzt auch. Denn diese exklusiven Audioinhalte lassen sich nur innerhalb der Facebook-App und auch dort nur entweder mit einem Vollbild-Audio-Player oder mit einem In-App-Mini-Player abspielen. Aber man kann nicht aus der App rausgehen. Das ist natürlich wieder genau dieser ganze Dreck, den Facebook da immer selber macht. Sie wollen dir halt eben die Werbung ins Gesicht drücken können. Und wenn du rausgehst, was du ja eigentlich bei einem Podcast sowieso machst, weil du lässt das ja einfach nur im Hintergrund laufen, dann können sie dir aber die Werbung nicht ins Gesicht drücken. Und deswegen wollen sie dich natürlich unbedingt in der App halten. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie sich nicht sogar noch anstrengen würden. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Nicht sogar noch anstrengen würden, das immer alles zu pausieren oder sowas, wenn du das mal gerade hier Notification Center runterziehst oder solche Geschichten. Das ist ja von verschiedenen Anbietern wird das ja sehr gerne praktiziert. Ja, ich gucke da keinen an. Google. Gut, ja, meine absoluten Freunde momentan. Gut, also, wie gesagt, sie bieten da jetzt Zeug an. Muss man dann aber mal dahingestellt lassen. Ich muss ja sagen, ich bin mich noch an Clubhouse am Gewöhnen. Ich glaube, Thorsten und Sascha haben noch nicht mal meine Clubhouse-Einladung angenommen. daran sieht man, wie
kann man nicht?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Da kannst du ja nochmal nachgucken. Ja gut, also ich hatte jetzt irgendwie vor einigen Wochen schon Clubhouse-Einladung bekommen, da das, nur weil wir hier von Clubhouse inspiriert gesprochen hatten. Und mit Clubhouse werde ich irgendwie noch nicht so ganz warm. Also entweder habe ich da bisher die falschen Gespräche mitgehört, aber für mich ist das immer alles so meh gewesen. Sehr viel Neues für keine Inhalte und sehr viele Gespräche, die mich eigentlich gar nicht interessieren, wenn ich irgendwelche Leute abonniere, und fällt mir sehr schwer, da irgendwie einen Fuß reinzubekommen.
Ja, mir auf jeden Fall nochmal ein Thema da reinzugucken.
Ja, genau. Übrigens, falls das irgendwie jemand mit Freude benutzt, sagen wir doch mal Bescheid, was ihr da so abonniert habt und so immer am Teilnehmen seid, weil irgendwie, ne, wie bei Twitter, steht und fällt das natürlich mit den Feeds, die man abonniert, und letzten Endes, vielleicht habe ich da einfach nur die falschen erwischt, und Clubhouse spammt mich jetzt immer nur zu, irgendwie 30 Mal am Tag hier, der und der hat ein neues Gespräch aufgemacht, und ich denke jedes Mal, wer? Worum? Warum? Was will ich damit? Ja, und dann lasse ich es wieder. Gut, okay. So, wo wir schon bei Facebook waren, das wäre eigentlich der Rausschmeißer gewesen, aber ich habe noch einen schöneren Rausschmeißer gefunden für gleich. Wenn man Facebook ist, und wir haben ja jetzt schon gehört, dass sie mehrfach mit dem Gedanken gespielt haben, in ganz groß in den Hardware-Markt einzusteigen. Unter anderem ist ja sehr lange das Facebook Phone zur Diskussion gewesen, aber auch hier so, ne, diese Videogeschichten für ins Wohnzimmer und so, da wurden ja viele Sachen gezeigt, aber zum Glück sind die alle so im Sand verlaufen, weil würde ich auch sowieso nicht haben wollen. Ja, also ich würde mir niemals von Facebook freiwillig irgendwas ins Wohnzimmer stellen, wo ich weiß, dass die Datenkrake sind. Und das, ja, ne, also ich vermute mal, dass so ein gewiss, also irgendetwas sie dann doch immer davon abhält, solche Sachen zu veröffentlichen, beziehungsweise halt eben dann noch letzten Endes da nicht mit weiterzumachen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der nächste Trend bei Facebook ist jetzt, dass sie eine Watch machen wollen. Ja, denn das Wohnzimmer ist ja noch nicht invasiv genug. Jetzt wollen sie auch noch direkt deinen Puls am Handgelenk mit abgreifen und natürlich auch noch Kamera und Mikrofon drin haben. Kamera wohl gemerkt. Und auch dann alles gleich noch aufnehmen, was du gerade live machst, sodass sie alles direkt auswerten und verbrauchen können. Ja, da kannst du dir ja mal vorstellen, was das bedeuten würde. Du könntest alles mitschneiden, von welche Konversation du gerade machst, was du gerade im Fernsehen schaust, was im Hintergrund für einen Radiosender läuft, was für eine Automarke du fährst. Das kannst du ja alles davon ableiten, wenn du Motorengeräusche und sowas auswerten kannst. Ne? Da kannst du wirklich alles mitmachen. Und dann auch noch die ganzen Gesundheitsdaten noch mit dazu und dann bist du gleich vollkommen gläsern bei Facebook abgespeichert.
Ja, noch gläserner als jetzt, also bitte nicht.
Eieiei. Ja. Ei, ei. Also ich hoffe, das geht genauso in Ablage P wie die anderen Projekte in der letzten Zeit, aber allein schon die Idee, ne, als diese Firma mit dieser Reputation auf die Idee zu kommen, sowas verkaufen zu wollen, also ich hoffe, das würde niemals Traktion finden, wenn sie das auf den Markt brächten.
Tja, die haben halt einen Riesenmarkt, ne? Mhm. Da werden mit Sicherheit einige sein, die das machen. Vor allen Dingen, wenn es kostenlos ist oder wie auch immer. Mhm. Was natürlich Facebooks Plan ist, ne? Genauso wie, dass man den Dienst halt kostenlos nutzen kann. Da bist halt immer das Produkt. So.
Und ja.
Es gibt mit Sicherheit genug Leute, die das machen.
Ja, klar, natürlich. Dadurch ist das Ganze ja so groß geworden und auch das Ganze so entstanden. Ne? Ja. Facebook sagt ja, die Leute wollen das kostenlos. Aber das ist halt eben auch sukzessive gewachsen, dass Facebook immer mehr Datenkrake geworden ist. Und was man halt eben berechtigterweise die Nutzer fragen muss, und das ist ja das, was Apple mit ATT jetzt auch gerade umsetzt, das ist dieses, möchtest du das überhaupt? Weißt du, dass die das und das von dir aufzeichnen? Und möchtest du das oder möchtest du das nicht? Ne? Mhm. Da bauschen sie sich ja momentan auch immer so auf im Sinne von, ja, geht hier alles unter, wenn die Leute das nicht erlauben? Nein, wenn die Leute das nicht erlauben, dann kriegt ihr nur die Daten nicht. Dann habt ihr halt eben nicht so genaue Daten. Könnt ihr auch mit leben. Ne? Ja, naja, gut. Okay. Wir sind gerade über die 3 Stunden getickert oder fast, ja doch, und deswegen machen wir das Thema jetzt nicht weiter auf, aber zumindest interessant zu hören, dass sie tatsächlich drüber nachdenken. Ich hoffe, das Thema stirbt auch den Hardware-Tod. Gut, ja. So, dann schnell noch zum Rausschmeißer. Wir haben ja gelernt, wir wollen einen Schmunzler zum Ende haben in der nächsten Zeit. Und deswegen jetzt hier gerade noch Patreon am Ende. Patreon-CEO Jack Conte hatte in einem Interview über das Verhältnis von Patreon mit Apple gesprochen. Da ging es natürlich um das viel besprochene Thema App Store Commissions und 30% bzw. 15% Beteiligung eben an den Umsätzen von den entsprechenden Apps. Und hier Jack Conte erzählte an dieser Stelle, dass sie auch schon ihr Quäntchen an Problemen mit dem App-Review-Prozess gehabt haben, dass sie also auch mal eine Rejection für die App relativ am Anfang bekommen haben und sich dann mit Apple austauschen mussten, um dort einen Konsens zu finden und dann freigegeben zu werden für den App Store. Und interessanterweise sagt Jack Conte, haben sie niemals für In-App-Purchases einen Prozentsatz an Apple bezahlen müssen, seitdem sie dort freigegeben worden sind von Apple. Das heißt also, Patreon bezahlt keine Tantimen auf In-App-Purchases. Doch. Das ist mal ein Ding. Und jetzt kommt das Beste dabei. Der Jack Conte weiß einfach nicht, warum. Also Apple hat nie gesagt, dass sie denen was abschalten oder mit denen darüber gesprochen, dass sie das abschalten sollten oder sowas. würde mir ja bei Patreon jetzt tatsächlich irgendwie in den Sinn kommen, dass das halt eben ne, Dienstleisten, ja.
Also, vielleicht haben sie gedacht, das wäre eine gemeinnützige Organisation oder so.
Ja, so ein kleines bisschen in die Richtung geht das. Also
ja,
nicht wirklich, aber du unterstützt halt eben andere und 30% ist da schon sehr viel. Ne?
Ja, du unterstützt halt andere Content-Hersteller oder ja, Leute, die YouTube-Kanäle machen, ne? Kannst du da entsprechend unterstützen und die können sich halt darauf konzentrieren, den Content dazu zu erstellen. Ja, also wie gesagt, wenn es der CEO nicht weiß, wer soll es sonst wissen? Ja, da könnten wir übrigens noch den App-Store-Betreiber.
Ja, da müsste man wahrscheinlich Phil the Filler Schiller mal fragen. Der wird das ja dann bestimmt damals entschieden haben. Ja. Weil der Filler sagt man nicht mehr, ne? Der war immer der Keynote-Filler. Denn daher kommt dieser Middle Name, den ich gerade so aus dem Kopf gegraben habe. Apple Fellow Phil Schiller mittlerweile. Er ist wahrscheinlich derjenige, der das beantworten würde. Der wird es dann auch nicht öffentlich tun, weil das würde ja dann den Trick offenlegen, wie Epic da dran kommt, das da drum rumzukommen.
Ja, ist aber die Fragerunde schon abgeschlossen.
Ja, genau. Aber es ist eigentlich ganz schön. Ich habe das, glaube ich, gerade eben ein kleines bisschen versaut, weil der Artikel, wo ich das gelesen hatte, der titelte Apple Patreon Check, Jack Conte bezahlt keine 30% Commission und weiß nicht warum.
Oder vielleicht bezahlen sie 50%.
Ja, das wäre etwas schmerzhaft, ja. Gut, wir haben das Niveau erreicht, dass wir Feierabend machen können. Dann können wir das jetzt tun. Parole für Sascha, niveauvoll. Das passt für diese Folge dann. Ansonsten haben wir jetzt 3 Stunden gut mit Gerüchten voll bekommen. So war das eigentlich nicht geplant, aber naja, gut. Auch ich alleine kann mir den Mund fusselig reden. Ja, Thorsten ist es nicht in die Schuhe zu schieben. Es gab auch irgendwie viele interessante Sachen und wir hoffen, dass es jetzt nicht dauernd 3 Stunden Titel werden in den nächsten Wochen. Gut, ja, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, wie immer natürlich und abonniert uns, installiert Third-Party-Podcasting-Apps und wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut und sagen bis dahin auf Wiedersehen.
Vielen Dank, bis dann.
Ciao, ciao.